Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Morgen Thomas, am Sonntagvormittag nehmen wir auf.
Ja genau, und das ist eigentlich auch kein Morgen mehr.
Naja, soll ich jetzt wieder den Standardsatz bringen, wo wir angefangen haben, da war, es noch, da war es noch guten Morgens.
Da war es noch dunkel.
Da war es noch dunkel, im Morgengrauen, ja, ja. Da sind noch hier die Hasen über das Feld gehoppelt. Genau, so ist das. Ich wohne ja
Fuchs,
mitten in
der. Fuchs habe ich heute Morgen gesehen, ja.
Ja, ich habe einen Fuchs unter dem Gartenhaus. Da hat der
ich
Fuchs.
Ich wollte sagen, unter dem Auto.
Nee, besser ein Fuchs unter dem Auto als ein Marder im Auto, so ungefähr. Ne? Das wäre schlecht.
Ja, weder noch. Ja.
Weder noch, weder nein, noch. Nein. Aber ich habe einen Fuchs unter dem Gartenhaus.
Oh,
und
nice.
Da hat der Fuchs einen Fuchsbau gebaut. Ja.
Oh, für die ganze Familie?
Ja, aber das, es ist ja nicht im Gartenhaus, es ist ja unter dem Gartenhaus. Und mein Gartenhaus steht nicht auf einem vollen Fundament, sondern aufgrund dessen, dass ich ja schon vorausschauend geplant habe, wie ich ja so mal bin, habe ich das nur auf Stelzen gestellt sozusagen. Also,
ja, wolltest du es noch unterkellern?
Nee, das sind vier massive Betonstelzen. Aber wenn man das irgendwann mal zurückbauen muss, ist es natürlich einfacher, diese vier Stelzen rauszunehmen, als so ein ganzes, also eine ganze Betonplatte wegzuhämmern oder wegzustemmen oder wie man dazu was sagen mag. Der Rückbau, ich habe da schon vorausschauend geplant.
Ja.
Und wie gesagt, da ist natürlich ein bisschen Luft zwischen Boden und dem Aufbau sozusagen. Und darunter hat sich der Fuchs einen Fuchsbau gebaut.
Schön.
Ja, aber er macht ja keinen Schaden. Also er macht ja keinen Schaden am Gebäude. Er hat sich dann irgendwie noch ein bisschen tiefer in die Erde rein hineingebuddelt und er lebt da so vor sich hin.
Genau, und irgendwann springen dann da die ganze Fuchsfamilie durch den Garten.
Ja gut, meinetwegen. Ich meine, Füchse sind ja auch Bausparer, Schwäbisch Hall und so weiter.
Ja, ja. Ja, ich wollte gerade sagen, eben und vor allem besser als Waschbären.
Besser als Waschbären, besser als Marder. Und ich habe immer noch die Hoffnung, wo ein Fuchs ist, da wird sich kein Marder ansiedeln. Ja. Also von daher ist es gar nicht schlecht. Dann passt ja auch der Werbeslogan, wir geben ihrer Zukunft ein Zuhause.
Hm? Na. Ja,
genau. Ja, ich finde ja Füchse sehr possierlich. Ne? Also ist ganz nette Tierchen, finde ich.
Ja, es gibt ja auch ein Zuchtprojekt, die versuchen oder die daran arbeiten, den Fuchs per Zucht halt zum Haustier zu machen. Es gibt ja schon einige Füchse, die ja auch, wie gesagt, handzahm sind. Es gibt ja auch Leute, die Füchse privat halten. Bin ich jetzt nicht so der Freund von.
Nee.
Wie gesagt, es gibt ein Projekt, die versuchen über die Zucht, wie gesagt, das Ding zum Haustier zu bringen. Kann man auch wieder halten davon, was man will. Wie gesagt, ich finde, es ist ein sehr schönes Tier. Aber im Gegensatz zum Hund ist es halt auch immer noch ein wildes Tier.
So ist es, genau. Und
weiß jetzt nicht, wie weit es halt dann Sinn macht, das jetzt zu machen, nur weil einem halt das Tier an sich optisch so gut gefällt. Aber naja.
Ich halte auch Abstand und ich versuche da keinen Kontakt aufzunehmen. Also er ist quasi am anderen Ende des Grundstücks und ich kann ihn quasi vom Wintergarten aus sehen, wenn er dann morgens da kommt oder geht oder was auch immer er dann tut, aber das ist relativ weit weg und ich nehme da jetzt auch keinen Kontakt auf in irgendeiner Weise. Er soll da sein Dasein fristen und gut ist, mehr ist da
genau.
Nicht.
Und die anderen Tiere abschrecken, gell, und dann passt das.
Genau, so ist das. Ja. Wir leben in einer friedlichen Koexistenz. Wenn jedes wilde Tier so liebevoll sich da verhalten würde, nicht so wie der Marder auf dem Dachboden etc., dann wäre die Welt in Ordnung. Ja.
Du kannst ja mal ein Schild aufstellen für den Marder. Achtung Fuchs.
Ja. Naja, Frage, ob der lesen kann. Keine Ahnung. Also den Waschbären würde ich das fast zutrauen, dass sie lesen können. Aber so ein Marder nicht.
Ja, Waschbären ist ja auch so ein Thema, ja. Das, breiten sich ja auch immer weiter aus.
Die ja, Fische, das, ja.
So süße ja sind, aber.
Ja, aber die können noch mehr Schäden anrichten, zumindest am Haus als Marder, habe ich das Gefühl. Weil die mit ihren kleinen Pfötchen auch noch wesentlich mehr filigranere Dinge öffnen, schließen und Dinge erledigen können als so ein Marder. Naja. Das ist das Problem.
Deswegen, ah, wie süß. Ja, toll, wenn sie einem, wenn sie in der eigenen Nachbarschaft auftauchen, dann, oh.
Wenn sie einen Dachboden das, zerlegen, das ist dann nicht mehr so schön.
Nee. Muss nicht sein, ne?
Nein, so ist es. Ja, somit sind wir wieder ins Tierreich hineingegangen. Würde gerade sagen, Expedition ins Tierreich. War das nicht mit Sielmann oder war das mit Cemek?
Ja, genau. Beides wahrscheinlich.
Beides, irgendwer. Ich verwechsel jetzt die Zuordnungen immer der jeweiligen Sendungen. Ja.
Ach so, nee, das weiß ich jetzt auch nicht, aber wir hatten auf jeden Fall beide mit entsprechenden Sendungen, ja.
Ja, wobei ich glaube, Cemek ein bisschen berühmter war, habe ich das Gefühl. So in meiner Wahrnehmung. So ist das. Gab ja auch einen Film, so eine Halbdoku, ein bisschen Doku, ein bisschen Spielfilme über Cemek. Sehenswert, nach meiner Meinung. So ist das. Gut. Wollen wir noch über Kaffeevollautomaten sprechen, weil wir Sendung in Anführungsstrichen Off-Air so drüber aufgeregt haben.
Ja, also Kaffeevollautomaten, wir haben da ja vor Jahren auch schon mal drüber gesprochen, dass wir beide irgendwie noch nicht so den richtigen Vollautomaten für uns entdeckt haben. Und ich war jetzt die letzten Jahre mit meinem eigentlich, also nicht glücklich, aber zufrieden mit den Anforderungen, die wir hatten, also zwei Bodenfächer, dieser Milchsystem, Reinigen etc. Hatten wir da eigentlich was gefunden, mit dem wir recht zufrieden waren, der auch bis jetzt gut funktioniert hat. Aber der, wo sich jetzt so die Kinderkrankheiten langsam häufen, ich hatte das letzte Mal schon das Problem, dass die Brüheinheit sich ein bisschen schwierig hat entfernen lassen und das Einsetzen war auch wieder so ein Ding. Und jetzt hatte ich das Problem, dass sie nur mit viel Kraftaufwand rausging und sich danach halt nicht mehr einsetzen hat lassen. So ein bisschen Online-Recherche auf die Schnelle heute Morgen hat er auch gezeigt, dass es anscheinend ein bekanntes Problem ist nach so einer langen Nutzungsdauer von diesem Gerät oder ja doch Nutzungsdauer von dem Gerät. Da gehen ja auch ordentlich Tassen bei uns durch. Ja. Deswegen alle mindestens mal reinigen anhand von dem, was das System ja anzeigt, ist mal gegeben. Ja, ich habe das auch immer regelmäßig gemacht, wie er es halt angezeigt hat. Und heute habe ich gedacht, okay, er hat jetzt sowieso schon ein bisschen Zicken gemacht, was jetzt so Milchschaum betroffen hat. Mach's mal eine Komplettreinigung. Ja. Nachdem ich es auseinander hatte, habe ich das Ding komplett gereinigt, ja, alles gemacht. Und dann ließ sich halt leider die Brüheinheit nicht mehr einsetzen. War ein bisschen viel Arbeit. Und Geduld und nochmal ein bisschen nachlesen und wie kommt man da nochmal in die Service-Einstellung, wie kann man Motoreinstellung zurücksetzen und so ein Kram, was ja eigentlich nicht unbedingt so das normale Reinigen ist von der Maschine. Wo ich online auch Anleitungen gefunden habe, wie du externen Strom an den Motor kriegst und wie du den aufmachst und wo was liegt, wo ich auch gedacht habe, das ist schon wieder viel zu viel. Das will ich alles gar nicht wissen müssen können. Ja, nur um diese Maschine zu reinigen, beziehungsweise die Brüheinheit wieder einsetzen zu können. Es hat funktioniert, also die läuft auch wieder. Allerdings gibt es da zwei, drei Geräusche, die mir nicht so ganz gefallen, wo ich auch gedacht habe, das Ding muss mal in einen professionellen Service. Und auch da wieder ein bisschen Online-Recherche, wahrscheinlich ist eine neue Brüheinheit einfach fällig nach der Zeit. Wobei ich mir dann auch wieder denke, will ich da Service und Ersatzteile halt nochmal reinstecken in die Maschine? Okay, die ist erst 5 Jahre alt oder etwas über 5 Jahre. Aber ich bin da jetzt echt am Rätseln, ja. Wobei, wenn man heute mal guckt, da haben wir ja auch kurz drüber gesprochen, was Vollautomaten mit den Anforderungen halt heute einfach kosten. Mhm. Puh, Alter, das ist ja auch schon wieder so eine Anschaffung fürs Leben im Prinzip, ja. Ah, ich weiß nicht, ja.
Ja, das ist das Problem. Wenn man gewisse Voraussetzungen hat oder gewisse Wünsche hat an eine Kaffeemaschine oder an einen Kaffee-Vollautomaten, dann wird es dann teilweise auch teuer, ne? Speziell diese zwei Bohnenfächer, da wird es ja, ja dann genau, erst in einer gewissen Preiskategorie, gibt es halt dieses Feature erst und dann hat man quasi ein Problem, ein Anschaffungswiderstandsproblem sozusagen.
Ja, die Frage ist halt nur, will ich halt jetzt nochmal, und mein Gott, so eine Prüfeinheit waren ja anscheinend laut erster Recherche nur so um die 100 Euro für dieses, alle für mein Modell. Mhm. Nur da ist halt wie die Frage, wenn du es wirklich zum Profi gibst, dass er sich die nochmal anguckt, kommen ja auch nochmal Kosten dazu. Da wird ja, wahrscheinlich auch nichts unter dem 100er werden. Mhm. Da hast du da 200 Euro, klar, das ist noch lange nicht der Kaufpreis von einem Vollautomaten heute in, wie gesagt, mit den Features. Aber es ist ja trotzdem Geld, ja.
Das ist richtig, ja. Das ist dann ein Rechenexempel.
Die 200, nächstes Jahr hast du vielleicht nochmal irgendwie 100 oder so. Ja, das summiert sich ja alles. Mhm. Und da ist echt die Frage, oder man muss doch ein paar Abstriche machen, ja, kauft nur noch mal kleiner. Ja, muss man mal gucken, ja. Weil ich hätte, oder wir hätten eigentlich gerne wieder einen Vollautomaten, ja, draufdrücken und da kommt halt dann Wunschgetränk halt raus. Viele auch bei uns im Bekannten- und Freundeskreis sind ja die letzten Jahre auf den Siebträger gewechselt. Mhm. Und dann auch mit extra oder mit separater Kaffeemühle und was weiß ich alles, ja. Und da hat sich ja auch viel getan. Das hast du ja auch schon gesagt. Es gibt mittlerweile ein ganz großes Angebot, ja. Mhm. Und auch mit Maschinen, die ähnlich so viel kosten wie halt Vollautomaten. Mhm. Wo du aber trotzdem manuell ja alles dann machen darfst. Da bin ich ja eigentlich nicht so der Freund von. Egal wie gut das Ergebnis wird, ja, ich will eigentlich nur auf den Knopf drücken und dann kommt mein Wunschgetränk raus.
So ist es. Also das ist ja auch so ein Thema, wo sehr viele eine große Wissenschaft draus machen und sich da wirklich verkünsteln in ihrer Zubereitung von Kaffee. Jeder so, wie er mag, keine Frage, aber wenn ich da schon so ein paar Podcasts höre, die das auch so nebenbei einstreuen, das Thema Kaffee, was die da machen mit Waage, mit Wasserwaage, dann setzen die destilliertes Wasser ein, geben Zusatzstoffe rein, damit es dann mit Mineralien und Riesenaufwand und das für eine Tasse Kaffee, ist das geschmacklich dann wirklich so ein extremer Unterschied zu einer guten Bohne aus einem guten Kaffee-Vollautomaten? Weiß ich nicht. Oder rechtfertigt das den Aufwand, um zu dieser Tasse Kaffee dann zu kommen, was die da betreiben? Also
der Vollautomat richtig eingestellt war am Anfang, hat auch ein bisschen Arbeit gekostet, weil du musst dann auch wieder gucken, welche Bohnen hast du im Einsatz, wie fein gemahlen oder welchen Mahlgrad willst du dann auch haben, das kannst du ja auch einstellen. Dann mit dem Wasser, was du reingibst, ja, Wasserfilter etc., das ist ja auch so ein Thema. Also es hat schon ein bisschen Arbeit, oder da muss man schon ein bisschen Zeit investieren, um da die idealen Einstellungen halt für die Maschine zu finden. Aber wie gesagt, wenn das einmal erledigt ist, ein Knopfdruck und du bekommst da wunderbaren Kaffee und vor allem auch Milchschaum raus, ja, in einem Arbeitsgang. Mhm. Und das ist schon, klar, es ist Luxus. Und wie gesagt, manch einer macht halt alles separat gerne selbst. Aber ich schätze den Luxus, den du da hast, mit einem, wie gesagt, mit einer guten Maschine, die auch, wie gesagt, nicht irgendwie lausi oder schlechten halt Milchschaum oder akzeptablen Milchschaum produziert, sondern wie gesagt, da kam ja wirklich top Milch raus aus diesem Ding, ja, deswegen. Aber wie gesagt, wenn man heute mal guckt, also damals fand ich die Maschine schon relativ teuer, aber vergleichbare aktuelle Modelle aus der Serie, die kosten heute schon wieder einiges mehr, ja, wo ich dann auch, oh Freunde, ey.
Das ist das Problem.
Warum, ja, aber das war ja bei unserer Waschmaschine auch so, das aktuelle Vergleichsmodell zu der alten Waschmaschine von uns kostet heute auch einiges mehr als damals, ja. Mhm. Man, klar sagt man immer, es wird alles teurer, aber Freunde, ja.
Ja. Ja. Der Kaffee-Vollautomat, ja.
Ja, wahrscheinlich wird es dann in Zukunft doch wieder nur Filterkaffee. Was heißt nur, aber. Aber selbst da kannst du ja.
Ich bin noch in Zeiten groß geworden, da gab es nichts anderes als Filterkaffee.
Ja, bei uns ja genauso. Ja. Ich habe auch früher nie so Kaffee getrunken, ja. Aber klar, früher hast du halt Filterkaffee, ja.
Ja, und meine Oma.
Wir hatten ja sonst nichts.
Meine Oma hat mit Hand gebrüht und der Kaffee von meiner Oma, den habe ich als sehr wohlschmeckend in Erinnerung. Vielleicht ist das wieder ein verklärter Blick auf die Vergangenheit, kann ja sein, aber das war geschmacklich nach meiner Meinung ein sehr guter Kaffee. Und es war auch kein großer Schnickschnack. Ein Melitta-Filter obendrauf, eine Kaffeekanne unten drunter und heißes Wasser oben drüber.
Naja, heute hast du ja, es gibt ja auch mittlerweile, hat sich da ja auch viel getan in dem Bereich, also selbst da kannst du ja dir
ja, klar,
Kaffee oder Geräte kaufen, ja.
Jenseits von Gut und Böse. Und
du musst ja auch keinen fertig gemahlen da rein, du kannst ja auch die Bohnen selbst mahlen für deinen Filterkaffee, ginge auch.
Das hat meine Oma damals immerhin schon getan, sie hatte eine elektrische Kaffeemühle.
Oh, nicht von Hand.
Nee, elektrisch, das war so ein Ding, da konntest du gleich den Filter drunter stellen, zack, bumm, und der hat das dann reingehauen, portionsweise. Das war aber so ein Standard, so eine Standard-Kaffeemühle von Bosch war die da. Sah auch protestlich aus, das Ding, den gab es in diesen komischen damaligen 80er-Jahre-Farben. Der war, glaube ich, in Knallrot. Heute wäre das Retro-Design. Ja.
Heute würdest du viel Geld dafür wahrscheinlich ausgeben. Ja.
Weiß ich nicht. War Kunststoff, war es recht.
Ja, für diesen ganzen Vintage-Kram kriegst du teilweise richtig Kohle mittlerweile. Ja,
ja, wenn man das alles vorher gewusst hätte. Ja. So ist das.
Ja, also ich bedauere heute noch, dass dieser eine Fernsehschrank, den wir auch noch, keine Ahnung, seit 30 Generationen irgendwie in der Familie hatten, dass er damals auch quasi auf den Schrott gewandert ist, ja. Weil da das heute wäre das auch nochmal so ein Ding. Da gibt es auch einige Sammler, aber was willst du machen?
C'est la vie.
Ja, was willst du machen?
Man kann ja nicht alles aufheben, dann braucht man ja ein Lagerhaus für den ganzen Kram.
Ja, das geht gar nicht. Vor allem, wie gesagt, das konntest du damals nicht wissen, dass da heute eventuell oder dass dann für so Sachen ein Markt auf einmal existiert, ja. Ganz kann man ja nicht wissen, ja.
Ja, das ist so. Naja, ja, gut.
Aber wie gesagt, ich denke mal, das Thema Kaffeemaschine oder Kaffeevollautomat wird mich jetzt die nächsten Wochen auch noch ein bisschen begleiten. Da müssen wir mal gucken, inwieweit die, wenn sie jetzt, also wie gesagt, ein bisschen zusammengesetzt habe ich schon. Ich muss jetzt nochmal die manuelle Reinigung habe ich gemacht. Ich werde jetzt nochmal ein paar Programme durchlaufen mit dem Ding und dann mal gucken, ob das Milchsystem dann jetzt wieder funktioniert richtig. Und werde sie wahrscheinlich dann auch mal in den Service irgendwo bringen und dann mal gucken,
ja.
Was dann Sache ist und ob dann vielleicht letztendlich mal Zeit ist für was Neues. Aber was?
Da ist guter Rat teuer.
Naja, also falls da eine unserer Hörer oder Hörerinnen da noch einen Tipp hat und wirklich so ganz zufrieden und überzeugt ist von dem, was sie im Einsatz haben in Bezug auf Kaffee-Vollautomat, können Sie sich gerne mal melden oder kurz in die Kommentare schreiben oder so, ja.
Ja, wie gesagt, Voraussetzung ist ja zwei Kaffeefächer, also zwei Bohnenfächer.
Ja, ne? Das ist ja das. Sagen wir mal, wie gesagt, da könnte man je nachdem Preis und was die Maschine an Qualität liefert, auch nochmal eventuell einen Kompromiss irgendwo eingehen. Weil, wie gesagt, ich werde nicht endlos viel Geld in einen Kaffeevollautomaten in Zukunft stecken.
Ja.
Und da bin ich oder sind wir dann eventuell schon bereit, auch da nochmal Abstriche zu machen. Damals, wie gesagt, war das sehr schön. Es war jetzt auch nicht übertrieben teuer. Wie gesagt, mittlerweile weiß ich nicht, ob ich da so viel Geld dafür ausgeben würde, nur um den Luxus zu haben, halt dann zwei Bodenfächer zu haben.
Ja.
Aber wenn die ansonsten sehr gute Ergebnisse liefert, wie gesagt, kann man sich wahrscheinlich auch damit anfreunden, wenn der Preis stimmt. Ja,
ja, klar. So ist das. Gut, dann wollen wir mal versuchen, die paar Themen, die wir hier zusammengetragen haben, ein bisschen abzuarbeiten. Es ist so, glaube ich, so kurz vor der WWDC ist es so ein bisschen ruhig geworden.
Ja, auch schon wieder, ne?
Ja,
der Mai ist schon fast vorbei, ja.
Naja, fast. Was haben wir heute? Den 18. Naja, gut. Übrigens, heute hat Thomas Gottschalk Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch zum 75. Ja. Auch wenn er das jetzt nicht hören wird, nehme ich mal an. Dann können wir das ja trotzdem mal in den Äther rausschicken. Für die Nachwelt, sozusagen. Genau. Ja, so ist das. Er hat ja angekündigt, sich vom Samstagabend zurückzuziehen. Und da haben ja viele rein interpretiert, dass er sich komplett zurückziehen wird. Ich glaube, man sollte mal ganz genau hinhören, was er gesagt hat. Er hat gesagt, er möchte sich von der Samstagabendunterhaltung zurückziehen. Das heißt nicht, dass er vielleicht noch irgendwo eine Radiosendung weitermacht, die er ja ohnehin noch macht im SWR 3 oder im SWR Radio oder sonst wo noch irgendwo auftreten wird. Das, ich würde das noch nicht so als kompletten Rückzug betrachten.
Nein. Nee, ist es definitiv nicht. Ich würde sowieso sagen, wie gesagt, vielleicht das eine oder andere kurz oder zeitlich kürzere Format, auch im Fernsehen, wäre vielleicht nochmal eine Idee.
Ja.
Wobei ich da auch sagen würde, im Radio funktioniert er mittlerweile, na, was heißt besser, aber auf jeden Fall noch genauso gut, ja, wie vor ein paar Jahren, vorausgesetzt, dass er wie soll man es jetzt formulieren? Das richtige Thema beziehungsweise die richtigen Leute mit im Studio sitzen hat.
Das ist richtig, ja.
Dann funktioniert es im Radio wirklich gut. Ich hatte da auch die letzten Jahre immer so, wenn ich mal ein Radio gehört habe, bei 2-3 Formaten, immer das Gefühl, dass es da besser läuft als jetzt wirklich live im Fernsehen. Gerade wenn er mal über eine Stunde oder so irgendwo für Programm machen musste, fand ich, hat es im Radio besser funktioniert. Aber ja, letztendlich ist es seine Entscheidung. Aber ich denke mal, es ist eine gute, weil gerade diese Samstagsformate, ja, und da geht es ja wirklich über Stunden, ja, das ist manchmal auch für ihn einfach zu lange.
Es kommt bei ihm sehr stark auf die Rahmenbedingungen an, wie du es eben gerade gesagt hast, wie der Gegenspieler ist, in Anführungsstrichen, oder wie der Co-Moderator drauf ist und welche Themen kommen und ob ihm das passt oder nicht, was da gerade kommt. Und dann kann er schon nach meiner Meinung nach noch gute Performance leisten oder abbilden. Aber so eine durchgehend hohe Performance, wie er das früher einmal hatte in seinen Glanzzeiten, in den 90er Jahren sozusagen, die hat er leider nicht mehr. Das ist halt so.
Ich denke, so 3-4 Stunden, wo er wirklich 100, also über die ganze Zeit 110% oder so da sein muss, das ist zu viel mittlerweile für ihn.
Ja, so ist es.
Hat man, glaube ich, auch die letzten 1-2 Sendungen gesehen, aber.
Ja. Ist leider so. Aber gut, ja. 75, und ich meine, man muss ja auch, wie gesagt, das Alter immer in Kontext setzen.
Ja, das und ist so. Besser auch mit den Kontroversen, die es gab, ja, zuletzt mit ihm, der Sendung und auch 2-3 Äußerungen, besser so sich von der Bühne verabschieden, als dass es irgendwo vielleicht dann wirklich einen richtig großen irgendwo Reinfall gibt, ja, der ihm da auch so ein bisschen sein Erbe, beziehungsweise das, oder so wie man ihn kennt und eigentlich gut in Erinnerung hat, dass er sich das vielleicht irgendwo ganz verscherzt, ja, beziehungsweise sich kaputt macht.
Das ist richtig. Ich bin ja auch der Meinung, dass einige Dinge durchaus kritikwürdig gewesen sind, keine Frage, aber die Art und Weise, wie man mit seinen Dingen oder seinen Äußerungen umgegangen ist, die war teilweise sehr fragwürdig und respektlos. Keine Frage, man kann darüber durchaus kritisch denken und seine Kritik auch äußern, aber mit Anstand, mit Respekt sollte man ihm das gegenüberbringen. Und dann ist er nach meiner Meinung auch dialogfähig. Was ja viele ihn, worüber viele ihn kritisiert haben, dass er das nicht ist. Aber ich sehe das ein bisschen anders. Und es gab viele Interviews, wo er sich dazu auch geäußert hat und wo er auch Stellung dazu genommen hat und auf einer vernünftigen Art und Weise. Bloß wenn man da respektlos ist, dann würde ich wahrscheinlich auch so nicht reagieren. Ne? Gerade in der Position, wo er steht, sollte man ihm Respekt gegenüberbringen. Ist meine persönliche Meinung. Aber okay.
Respekt ist generell nicht verkehrt, ja.
Ja, klar. Und man muss sich auch mal betrachten, was er für die deutsche Fernsehindustrie und das Ganze, für den ganzen Entertainment-Bereich geleistet hat. Man blickt immer nur darauf, was er in den letzten Jahren an kritikwürdigen Äußerungen von sich gegeben hat. Okay, aber man muss auch mal die Vergangenheit mit einbeziehen und sehen, okay, egal. Ich habe da ein sehr differenziertes Bild und ich sehe das nicht ganz so extrem kritisch, wie das viele andere tun. Aber okay, anderes Thema, da könnte man eine ganze Sendung drüber machen. Genau wie sich jetzt viele an Stefan Raab abarbeiten, speziell der Herr Pocher, der sich an Herrn Raab abarbeitet. Ich verstehe auch nicht, wo der Herr Pocher den ganzen Hass und diese ganze Hetze hernimmt. Was soll denn das? Dieser kleine Giftzwerg, der sich an allen und jeden abarbeitet. Das ist auch genau so eine Figur, die ich absolut nicht verstehen kann, den Herrn Pocher. Kann ich nicht verstehen. Der geht auf jeden los wie so ein kleiner Terrier, den man am Hosenbein hängen hat. Ja, wozu? Was bringt ihn das? Aufsehen, ja, okay. Publicity und Schlagzeilen, ja. Naja, gut. Ich muss aufpassen, dass ich jetzt hier nicht in den Sonntagsrand reinfalle. Okay,
das ist an mir komplett vorbeigegangen. Aber.
Naja, aber Pocher war doch schon immer so ein kleiner Giftzwerg, der sich über alles erhoben hat und alles, was nicht in seinen moralischen Werte hineinpasst und in seine Weltsicht hineinpasst, ist scheiße und das stellt er in Frage. Ja, das war der Herr Pocher oder ist der Herr Pocher? Ja, und jetzt arbeitet er sich ganz stark an Herrn Raab ab. Ja. Was hat Herr Pocher geleistet und was hat Herr Raab geleistet? Das sollte man sich mal vielleicht mal gegenüberstellen. Und dann
kann man machen. Ich hätte eher gesagt, wer im Glashaus sitzt, aber.
Ja. Gut. Aber das ist meine ganz persönliche Sicht der Dinge. Also, dann lass uns doch trotzdem
vielleicht doch mal
in die Sendung einsteigen. Nach knapp 27 Minuten popkulturelle Ausblicke und Einblicke. Also, die Firma Pioneer verlässt den Markt für Disklaufwerke nun endgültig. Das heißt, die gehen aus dem Audiobereich raus und auch aus dem IT-Bereich oder aus dem Bereich, wo man die Geräte auch im EDV-Alltag einsetzen konnte. EDV, ja, das habe ich auch lange nicht mehr verwendet, das Wort. Das verwendet man ja heutzutage auch nicht mehr. Das war noch eines der letzten großen Hersteller, die noch Blu-ray-Laufwerke produziert haben, sowohl halt für den Consumer-Bereich oder für den Entertainment-Bereich als auch für den IT-Bereich. Ich habe jetzt zum Beispiel noch so einen kleinen externen USB-Slim Blu-ray-Brenner, der auch Mac-kompatibel ist. Softwaretechnisch auch über die gute alte Toast-Software ansteuerbar ist. Das ist jetzt alles vorbei. Es gibt jetzt keine aktuellen Geräte mehr. Und wer da dringend noch irgendwie seine Blu-rays oder DVDs brennen möchte, der sollte sich vielleicht nochmal mit Restposten eindecken in irgendeiner Art und Weise. Schade eigentlich. Wobei sich ja die ganze Unterhaltungselektronikindustrie ja sowieso mittlerweile komplett in der Hand von Samsung befindet. Die haben jetzt ja auch die ganzen alten Marken von Masimo aufgekauft. Masimo ist ja eigentlich im Bereich Medizintechnik unterwegs gewesen oder ist dort noch unterwegs. Wir erinnern uns an den Streit mit Apple. Aber sie besitzen auch ganz viele Entertainment-Firmen in Anführungsstrichen, also aus dem Unterhaltungselektronikbereich wie Denon oder Denon etc. Und da hören halt, wie gesagt, die ganzen Marken zu. Und das hat sich jetzt Samsung noch dazu gekauft. Nachdem ja zu Samsung auch JBL, Harman Kardon gehört etc., haben sie jetzt auch noch den Rest des aktiven Markts aufgekauft. Und das sieht jetzt gar nicht mehr so gut aus. Ist jetzt eigentlich eine Monopolstellung für Samsung. Und die einzige Marke, die noch eigenständig mehr oder weniger ist, ist Sonos. Und denen geht es im Moment auch nicht so gut. Und ich prognostiziere mal, dass es nicht mehr lange dauert, dass auch Samsung die Firma Sonos noch aufkaufen wird. Das ist so mein Glaskugelreiben, oder es hat es ergeben, nachdem ich die Glaskugel gerieben habe. Ja. Mhm. Und dann ist quasi der ganze Markt in Samsungs Hand. Und wenn man sieht, was da für Big Player dabei sind, ich meine, JBL ist eine Größe in dem Bereich und Harman Kardon auch. AKG hört ja auch noch dazu, es ist ja auch noch in dem Bereich angesiedelt. Da ist schon einiges passiert, obwohl man fairerweise dazu sagen muss, dass JBL sehr viel freie Hand hat, was die Markengestaltung beanlangt und das Produktportfolio beanlangt. Aber dennoch hört es alles zu Samsung. Naja, so ist das. Benutzt du noch aktiv irgendwelche optischen Laufwerke in irgendeiner Weise?
Ich habe für den Mini noch das externe Apple-Laufwerk.
Superdrive.
Slot-in Superdrive, ja. Aber das steht eigentlich auch jetzt nur im Schrank rum. Das habe ich auch schon lange nicht mehr benutzt. Das ist ja auch schon gefühlt 100 Jahre alt. Und ansonsten habe ich nichts mehr. Ich hatte auch nie Blu-ray. DVD ja, aber Blu-ray hatte ich jetzt noch nie. Ich habe auch keine Spielekonsole mit Blu-ray je besessen. Sony hatte ja auch vor einiger Zeit angekündigt, dass sie, glaube ich, die Herstellung von wiederbeschreibbaren Blu-rays einstellen wollen. Mein Gott. Selbst ist das eigentlich bei mir so vorbeigegangen wie an Apple.
Apple hat das ja nun ausgesessen.
Ja.
Die haben ja so einiges ausgesessen, was den optischen Markt beanlangt. Also DVDs hatten sie ja logischerweise noch, aber Blu-ray haben sie ausgesessen.
Ja, Blu-ray haben sie ja komplett ausgesessen, ja. Es ist halt die Frage, inwieweit, also wie gesagt, die Blu-ray ist, denke ich mal, noch nicht tot, ja.
Nein.
Der wiederbeschreibbare Bereich ist halt die Frage, inwieweit da über die Datenerstellung hinaus, dass noch ein Thema ist. Ich wüsste auch nicht, wie groß privat der Markt war. Also schreibbare DVDs, ja. Das war jetzt vor Jahren ein Riesending. Aber inwieweit jetzt wirklich eine Blu-ray heute noch privat irgendwo eine Rolle spielt, außer im Bereich Backup?
Ja, das ist minimal. Auch im Backup-Bereich glaube ich nicht, dass das in irgendeiner Weise noch eine Rolle spielt.
Ja, vor allem privat mittlerweile. Das ist ja auch das Thema, was wir bei dem Thema Backup bzw. Sicherheitskopien ja auch immer wieder ansprechen. Und das ist ja auch ein Thema, was man privat so eigentlich ganz gut mitbekommt, dass viele halt im Bereich Backup mittlerweile nur noch von der Cloud sprechen.
Und das ist nach meiner Meinung ein Fehler. Aber okay.
Es sollte nicht die einzige.
Es kann eine Option sein oder eine zusätzliche Option sein.
Eins dieser drei Standbeine, ja.
Ja.
Macht durchaus Sinn, Cloud. Aber auch gerade die iCloud ist im Prinzip keine Backup-Lösung. Du hast ja deine Daten in der Cloud und du kannst aus der iCloud heraus ja auch dein Gerät wiederherstellen. Aber gerade, ja, es ist halt jetzt auch wieder so ein Riesenfass. Es sollte nicht deine einzige Backup-Strategie sein. Genauso wie zum Beispiel Google Fotos nicht deine einzige Backup-Strategie sein sollte.
Ja.
Genauso wie auch dein USB-Stick nicht deine einzige Backup-Strategie sein sollte.
Um Gottes Willen.
Es ist besser als nichts. Aber, ja, und wie gesagt, ich vernachlässige es die letzten Jahre auch immer wieder mal. Es ist nicht eine Backup-Strategie, die wirklich Ernstfall oder jeden Ernstfall im Prinzip abdeckt. Und wir sprechen es ja regelmäßig immer wieder mal, normalerweise zum Ende des Jahres, aber zwischendrin, je nachdem, was auch gerade ist und auch gerade wie Software-Updates kommen, wir haben ja auch schon über die Problematiken mit SuperDuper und mit Carbon Copy Cloner etc. gesprochen, gerade im Bereich macOS. wo es mit den OS10-Updates ja da immer mal wieder irgendwelche Hürden gab für die Entwickler von dem Backup-Programm, sprechen wir das ja zwischendrin auch immer mal wieder an. Wie gesagt, normalerweise soll es ja diese Treiber oder diese drei wie sagt man, nicht Standbeine, aber man sollte halt beachten, ja, wie gesagt, dass du ein Backup machst, dass du ein Offsite-Backup hast, ja, was nicht unbedingt geklaut ist, sondern ein physisches Medium, was du halt nicht bei dir zu Hause aufbewahrst. Mhm. Wie gesagt, die Cloud kann mit einer der Optionen in deiner Backup-Strategie sein. Und natürlich die Langlebigkeit deiner Backup-Medien. Wie lange willst du, wie oft überschreibst du? Das ist ja alles so ein Thema, wo man sich Gedanken machen sollte. Und wie gesagt, die letzten Jahre, wenn du mit jemandem sprichst, ich habe ein iPhone, ja, ich habe die iCloud, das ist mein Backup. Es ist besser als nichts. Nur auch da sollte einem klar sein, gerade wenn man viel Fotografie und Video macht, das freie Kontingent, was du da drin hast, reicht eigentlich auch nicht für dich, ja, beziehungsweise für deinen Haushalt aus. Da müsstest du auch schon wieder in ein größeres Paket investieren, was auch nicht viele machen.
Ja.
Oder sagen wir mal, es gibt schon einige, aber es gibt viele, die halt sagen, muss ich nicht, ja. Mhm. Ja.
Ja, das Thema Backup ist so komplex und ja, wir sollten wirklich mal eine Sondersendung machen, wo wir das alles ein bisschen aufdröseln. Bloß selbst das müsste man wahrscheinlich unterteilen in verschiedene Themengebiete, Backup-Strategien, Backup-Medien etc. pp. Backup-Pläne, also da könnte man wirklich eine Sendereihe draus machen, wenn man das richtig ausführlich darreichen und abarbeiten möchte.
Naja, ja. Genauso, okay, mittlerweile Dropbox ist ja auch noch ein Thema. Oder ist immer noch ein Thema, allerdings nicht mehr das, was es mal vor ein paar Jahren war. Da war Dropbox ja eigentlich die Lösung in Bezug auf Online-Speicher.
Ja.
Oder Cloud-Speicher. Auch viele haben das ja auch als Backup-Lösung benutzt. Mhm. Was auch wieder Bauchschmerzen macht, aber wie gesagt, jedes Backup oder Daten, die du irgendwo nochmal doppelt hast, ja, ist besser als gar nichts, ja. Aber da ist ja auch so viel Konkurrenz gekommen die letzten Jahre und auch bessere Alternativen als die Dropbox.
Auf jeden
Fall. Vor allem, du kannst ja mittlerweile auch selbst viel oder auch in diesem Bereich selbst hosten, ja. Oder eigene Lösungen halt machen, ja. Wobei da auch wieder die Frage ist, wenn es zu Hause steht, wenn was passiert, Einbruch, Feuer, keine Ahnung. Wie weit ist ja das dann noch?
Deswegen ja das Thema Offsite-Backup. Mm. Ne?
Auch da immer wieder, ja, toi, toi, toi. Ja, wir gehen ja nicht davon aus, dass man, oder wir hoffen mal, dass es nicht zu solchen Fällen halt kommt. Nur es sollte halt trotzdem eine Überlegung sein und man sollte sich zumindest mal damit beschäftigt haben. Es sollte einem bewusst sein. Was man dann macht, ist eine ganz andere Frage.
Ja.
Aber man sollte sich das schon mal zumindest mal durchdenken. Und gerade wenn man wie gesagt, das muss ja nicht geschäftlich sein, ja, gerade im privaten Bereich, wenn man mal guckt, wenn man Kinder hat, ja, und da halt mit Bildern oder Videos arbeitet, was da alles verloren gehen kann an Jahren, an Erinnerungen, die man vielleicht nur auf einem 3,5-Zoll-Laufwerk irgendwo liegen hat, wenn man überhaupt, ja, das irgendwo noch liegen hat, oder vielleicht auch nur auf seinem iPhone. Es wäre schade, wenn das halt wegkommt, ja.
So ist es. Das ist das Problem.
Selbst wenn du Pech hast, kommst du vielleicht auch an deine verschlüsselten Daten in der Cloud nicht mehr. Mhm. Das ist auch nochmal so ein Thema, ja.
Ja, das ist so. Das ist letztendlich so, man lagert seine Daten auf die Rechner von jemanden anderen aus und man muss davon ausgehen, dass er letztendlich auch die Gewalt über die Rechner hat und wenn sie dein Account dicht machen, deine Apple-ID dicht machen, dann kommst du letztendlich auch nicht mehr an deine Daten ran. Zum Beispiel. Das ist das Problem.
Ja, oder was passiert, wenn du krankheitsbedingt selbst nicht mehr irgendwo Zugriff auf deine Geräte hast oder jemand Dritten Zugang einrichten müsstest, ja, und aus irgendeinem Grund es nicht geht, ja.
Gut, dann das ist
die
richtig.
Daten auch weg, ja.
Ja. Obwohl, das, es gibt ja da Regelungen im Falle des Todes, kann man ja bei Apple halt auch den Nachlass regeln, auch den digitalen Nachlass regeln, da gibt es ja auch Möglichkeiten, aber das muss gemacht werden, weil wenn es nicht gemacht wird, dann steht man letztendlich auch dumm da. Ja.
Weil, wie gesagt, klar, das ist jetzt nicht so offensichtlich halt ein Teil deiner Backup-Strategie, aber gerade da sollte man sich auch Gedanken machen, wer wie eventuell Zugriff auf deine Daten hat im Ernstfall.
Richtig, genau.
Da geht es ja eventuell auch um Bankdaten. Okay, das ist nochmal ein anderes Thema, weil dann geht es ja auch wieder um Kontenvollmachten und so ein Kram. Aber gerade auch, wie gesagt, wo kann jemand nochmal an deine digitalen Daten, auch wenn er die Vollmachten hat, ja, wie kann er dann an diese Daten auch noch rankommen?
Ja.
Wäre für mich mit ein Teil halt an Gedanken, die man sich da auch machen sollte.
Auf jeden Fall.
Da aber...
Thema digitaler Nachlass etc. pp. Ja. So ist das.
Ein Riesenthema, ja.
Genauso ein Riesenthema wie das Thema Backup, ja.
Wie gesagt, das gehört für mich hinten irgendwo noch mit dazu, weil das ist ja auch ein Backup, wenn jemand anderes für mich nochmal Zugriff haben könnte.
Zum Beispiel, ja.
Aber das, wie gesagt, das ist wieder so ein erweitertes Ding, was unter, wie gesagt, für mich unter Ferne liefen dann eventuell nochmal zu einer erweiterten Backup-Strategie dazuhört. Zugriff Dritter im Ernstfall halt nochmal für dich dann auf diese Daten. Aber das kommt dann irgendwo an vierter Stelle. Ja. Aber ja, Backup an sich ist leider immer noch, egal wie oft wir es auch ansprechen und unsere Hörer da auch vielleicht nicht mehr hören können irgendwann, aber ich kriege das so oft mit, dass man über das Thema spricht und im Ernstfall dann doch nichts da ist, alle bei anderen.
Das ist das Problem.
Und das ist echt schade.
Das geht mir genauso. Das kriege ich so oft mit und dann sind die Bilder nicht mehr da, dann ist das weg und dann gibt es da kein Backup. Och, der Urlaub auf Sylt aus dem Jahre 2015, der war so schön, da hatte ich so viele Bilder auf dem iPhone. Ja, gut. Die Betonung liegt auf hatte so viele Bilder auf dem iPhone. Ja. So ist das. Ganz früher war es doch einfacher. Da hat man das Album von Oma Erna bekommen. Hier ist das Fotoalbum und das wurde weitervererbt und dann ist gut gewesen. Ja.
Früher habe ich noch die Negative, ne?
So ungefähr. Ja. Und ich habe mir ja die Arbeit gemacht, alle Familienbilder, die mir in die Hände gekommen sind, in irgendeiner Art und Weise zu digitalisieren. Und jetzt habe ich den Ballast am Hals, das natürlich auch immer zu backuppen. es ist das Problem. Ne? Naja, so ist das. Gut, so viel zum Thema Backup. Haben wir lange nicht drüber gesprochen. Viele würden sagen, wir reden es oft drüber, aber nein. Es ist halt nun mal unser Anliegen, dass die Leute ihre Daten sichern. Ja,
also aus Erfahrung kann man wirklich sagen, man kann es nicht oft genug ansprechen, auch wenn es irgendjemandem zu den Ohren rauskommt oder aus, wie auch immer. Wie gesagt, auch wenn man sich in dem Zusammenhang halt die Gedanken macht, aber man sollte sich, vielleicht macht es ja irgendwann Klick.
Genau.
Vielleicht macht es ja wirklich irgendwann einen Klick und dann, komm, ich schaue mir zumindest mal meine iPhoto-Library nochmal irgendwo auf eine externe Platte. Ja.
Genau, so ist es. Obwohl, wenn wir gerade über Backup gesprochen haben, dann nehme ich das Thema mal vorne vorweg. Es gibt jetzt eine Produkterweiterung aus dem Hause Synology, nämlich die B-Station Plus. Die B-Station ist ja mittlerweile etabliert, die gibt es schon etwas länger. Ich breche das jetzt mal herunter. Die B-Station ist ein ganz kleines, simples NAS-System für den Heimanwender, der sich noch ein bisschen unter den kleineren DS-Systemen orientieren möchte. Also relativ abgespeckte Software, leicht zu bedienen. Und da gibt es jetzt mittlerweile eine Plus-Version von. Und die hat ein großes Feature. Sie unterstützt jetzt auch iCloud-Foto-Backup. Bedeutet, ich habe jetzt da nochmal die Möglichkeit, ein Backup zu ziehen. Und die Technologie soll jetzt eventuell, oder was heißt eventuell, sie soll dann auch in die großen NAS-Systeme hineinfließen. Bisher gibt es die, wie gesagt, nur für die B-Station-Serie. Und das soll jetzt auch dann später für die großen Systeme kommen. Es wird auch daran entwickelt, dass das dann auch kommen wird. Und dann über ein Software-Update oder ein System-Update der anderen NAS-Systeme von Synology wird das dann auch dann irgendwann später dort einfließen. Es gilt nicht nur für die B-Station, sondern auch für das B-Drive. Das ist dann noch etwas kleiner. Also für B-Station und B-Drive gibt es jetzt auch ein iCloud-Foto-Backup. Finde ich sehr erwähnenswert. Deswegen habe ich das nochmal mit hier reingenommen. Gut. So, dann lass uns doch zum Samsung Galaxy S25 Edge kommen. Endlich! Endlich wurde es vorgestellt.
Endlich, genau. Endlich.
Wir haben jetzt ja alle darauf gewartet. Also ich konnte ja meine Aufregung gar nicht mehr innehalten sozusagen. Ich war ja schon fix und fertig. Und es ist relativ ernüchternd, ne? Finde ich.
Ja.
Haut mich jetzt nicht um. 5,85 mm dick oder dünn. Und ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass das 17R dann auch noch mal etwas dünner werden wird von Apple. 5,5 war ja prognostiziert. Und ich denke, den Wert wird Apple auch halten wollen, damit sie halt auch unter dem Edge liegen werden. Wir haben 163 Gramm Gewicht. Wir haben einen Titanrahmen, um das Gerät auch stabil zu halten. Und die Vorder- und Rückseite ist aus Gorilla Glass Ceramic 2. Wir haben ein Snapdragon 8 Gen Elite. Wir haben maximal 512 GB Speicher. Wir haben ein 120 Hertz Display. Und jetzt kommen wir zu den Wermutstropfen der ganzen Geschichte. Der Akku ist nur 3900 mAh groß oder klein. Und das ist geringer als das aus der normalen S25er Serie, also die Akkukapazität. In der Serie ist es die kleinste Akkukapazität, liegt auch auf der Hand, weil das Ding ist halt sehr kompakt und sehr dünn. Und die Frage ist, ob die Kunden das so akzeptieren, in Anführungsstrichen, ob sie da diese Einschnitte hinnehmen bezüglich der Akkulaufzeit und auch logischerweise der Akkukapazität, ob denen das relativ egal ist und sie das so geil finden, so ein dünnes Gerät zu haben, oder ob das nicht angenommen wird und die Kunden halt zum normalen S25 greifen, was ja sogar noch günstiger ist, das normale S25. Wir reden jetzt nicht vom Ultra etc., wir reden jetzt von einer normalen S25er Serie, die wie gesagt günstiger ist als das Edge-Gerät. Also ich vermute mal, der Markt wird es nicht so gut annehmen, wie es sich Samsung erhofft. Das ist meine Prognose. Was sagst du dazu?
Camera Bump, sage ich da nur.
Da habe ich gar nicht geguckt, wie dick der ist.
Der trägt unheimlich auf.
Okay, dann habe ich.
Der trägt unheimlich auf. Es ist natürlich jetzt nur auf einer Seite, also die zwei Linsensysteme sind ja untereinander und dann der Blitz oder die LED dann. Da geht also nicht über die komplette Breite jetzt oder ist halt riesengroß oder rund, sondern das von der Form her geht es eigentlich noch. Nur ich finde, der trägt halt unheimlich auf. Dadurch, dass das Gerät so dünn ist, irgendwo muss die Technik ja hin.
Naja, klar.
Das finde ich halt wieder sehr schade. Ohne Camera Bump fände ich das Gerät schon sehr ansprechend. Oder sagen wir, ohne einen so ausgeprägten Camera Bump würde ich es halt schon sehr ansprechend finden. Mein Gott, das ist halt, ja, das ist jetzt nichts Neues, was das Design betrifft. Es ist halt dünn.
Es ist halt dünn, genau.
Es ist nicht so dünn, wie wir es im Android-Bereich teilweise schon bei anderen Herstellern gesehen haben. Da gab es ja schon mal Auswüchse. Ja, Bandgate ist halt auch wieder so ein Thema, ja, inwieweit wird es halt anfällig sein. Ja, ich hoffe mal nicht, ja, dass halt generell alle Hersteller von Smartphones da die Jahre draus gelernt haben, beziehungsweise das seit den Problemen, die Apple damals hatte, hat man da ja in diese Richtung eigentlich nichts mehr gehört und die Geräte sind ja teilweise dünner geworden, einfach, ja, und jetzt ausgeprägt, was in diese Richtung, hat man ja nicht mehr gehört. Also denke ich mal, es sollte das ein Thema der Vergangenheit sein. Es wird jetzt nochmal aktuell werden durch das Edge, ja, durch das Gerät, das wir von Apple einfach erwarten. Da wird es, denke ich mal, nochmal zwei, drei Tests in diese Richtung halt geben einfach. Muss man abwarten, wie die ausfallen. Wie gesagt, ansonsten finde ich das Gerät schon sehr nett. Gerade auch der Name ist halt wieder so eine schöne Anspielung auf die Vergangenheit von Samsung. Mhm. Auch wenn es nicht viel mit der alten Edge-Serie zu tun hatte, die ja diese Display oder diese gewölbten Displays über die Seite da einfach hatten.
Ja.
Aber trotzdem, ich finde es schon ein ansprechendes Gerät. Aber dieser Camera Bump, ja, aber ich habe das Problem ja generell mit Camera Bumps. Mittlerweile haben die Ausmaße angenommen.
Das ist nicht mehr
schön, ja.
Und
der Tenor im Netz war ja auch eindeutig, warum immer dünner, ja, gib mir lieber mehr Akku.
Die haben ein Gerät rausgebracht, was keiner, wo keiner nachgefragt hat.
Ja,
um es mal ganz krass zu sagen.
Das kannst du über das von Apple dann auch sagen, wenn es da ist.
Ja, kann man.
Ich finde schon, dass ein Markt dafür da ist. Das ist ja immer, früher waren es kleinere Geräte, ja, mittlerweile sind wir halt bei den dünneren Geräten angelangt. Das ist halt immer die Frage auch mit aktueller Technik, ja, wie sparsam ist das Gerät, ja, also der Prozessor, wie optimiert ist halt die Software, wie ist die Akkulaufzeit halt im Normale, oder wenn man es halt normal benutzt. Und solange,
das
Ding mich gut über einen Tag hinaus bringt, ist es mir eigentlich wurscht, ja, weil irgendwann hänge ich sowieso an Strom. Ja.
Das
ich
stimmt.
Bin damit nicht 4 Wochen im Outback unterwegs und das Ding muss laufen. Ja, dann wäre das sowieso kein Gerät, was für mich in Frage kommt. Ja, gerade ja, da bräuchte ich eigentlich definitiv mehr Akku und dann auch ein Gerät, was ein bisschen widerstandsfähiger ist als das. Ja. Aber ja.
Ja, aber ich sehe da auch eine kleine Zurückentwicklung in Anführungsstrichen, weil diese dünnen Geräte, die hatten wir ja alle schon mal. Das iPhone 6 oder 6S etc., das war ja auch sehr, sehr dünn. Und nach dem Gerät hat man sich ja mehr oder weniger dann dazu entschieden, dass die Geräte etwas dicker werden, auch mehr Leistung reinkommt, mehr Features reinkommen etc. Und das ist nach meiner Meinung wieder so ein Zurückbesinnen auf alte Darreichungsformen, auf alte, ja, auch alte Techniken, in Anführungsstrichen Techniken. Weil ich meine, gut, wir haben aktuelle Technik drin, aber ob das wirklich Not tut, das steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt Papier. Ja. Weiß ich nicht. Ein Millimeter mehr oder weniger.
Ja, okay, du hast natürlich da den Trend, dass du damit auch irgendwo Vorreiter bist, ja, was halt
generell
die Technik betrifft. Ja.
Noch?
Wir haben da ja auch so 2-3 traditionelle Uhrenhersteller, die ja auch immer versuchen, sich zu unterbieten, was sie die dicke, beziehungsweise das dünne, ja, der Uhr betrifft, ja, super flache Uhren etc. Sowas Ähnliches sehen wir jetzt einfach hier, ja. Es geht, ja, es ist technisch machbar, ja, wir machen es, ja, peng. Inwieweit das natürlich dann auch so funktioniert, weil klar, mein Gott, du hast einen Titanrahmen, du hast Vorder- und Rückseite halt da mit super tollem Glas und alles Mögliche, aber inwieweit ist das, wie gesagt, bei dieser Dünne an Gerät wirklich, oder wie stabil ist es dann wirklich einmal draußen? Und vor allem, wenn es zulasten der Akkulaufzeit geht, dann hat man, denke ich, irgendwo den falschen Kompromiss gemacht. Auch da wieder, ja, wie bei den ersten MacBook Airs, es gibt Leute, die sind bereit, den Kompromiss einzugehen, weil sie einfach vom Design her und von den Möglichkeiten oder von dem, was sie sich erhoffen in Bezug auf die Nutzung von dem Gerät, ja, dann einfach da mehr versprechen oder mehr Nutzen für sich halt versprechen und dann da auch bereit sind, wie gesagt, den Kompromiss einzugehen, was jetzt hier eindeutig Akkulaufzeit und Preis betrifft, ja, weil du bezahlst ja mehr für im Prinzip weniger. der Markt ist, denke ich mal, da. Ob er so groß ist, ja, wie sich Samsung oder wie Apple sich das erhofft, ist eine andere Frage. Ich hoffe mal, dass Apple da ein bisschen Mehrwert zumindest mal marketingtechnisch aufs Papier bringen kann als nur dünner.
Ja, da bin ich sehr skeptisch.
Es wird schwierig. Es wird
definitiv Da bin ich sehr skeptisch. Ja. Ja. Da gab es ja auch gerade wieder Diskussionen, dass Apple für die R-Serie dann noch so einen Huckepack-Akku rausbringen wird oder anbieten wird, wie sie ja früher einmal hatten, dieses MagSafe-Package. Und da ganz früher gab es auch diese Silikonhülle von Apple, wo ein Akku eingebaut war. Das war ja alles sehr unschön. Zumindest diese Silikonhülle war sehr, sehr unschön. Der MagSafe-Akku, der war ja okay. Gibt ja mittlerweile auch ganz viele Third-Party-Anbieter, die auf Ähnliches setzen. Und wie gesagt, wozu denn jetzt so ein iPhone Air rausbringen und dann noch zusätzlich so einen Akku anbieten und so einen kleinen Workaround mehr oder weniger anbieten, das weiß ich nicht, ob das so angenommen wird. Das spricht eine ganz spezielle Kundenklientel an, die halt ein Designprodukt haben wollen. Und ich finde, wenn man jetzt so ein extrem dünnes Gerät haben möchte oder darauf Wert legt, dann muss man auch sehr konsequent sein und das Gerät komplett ohne Hülle benutzen, damit man auch wirklich dieses zu Schau tragen kann. Guck mal, wie dünn mein Gerät ist. Wenn man da jetzt wieder so eine Hülle drauf knallt, dann hat man ja wieder ein mehr oder weniger dickes Gerät. Kommt natürlich auf die Hülle an, ganz klar. Ne? Jede Hülle ist gleich dick, keine Frage.
Aber,
ne?
Aber gerade wenn du halt mit einer Hülle arbeitest und da auch wieder, und da bin ich dann wieder ein Freund, weil mit alleine vom Design her, von der Kamera, hast du hier, oder kannst du das nicht flach auf den Tisch legen, wenn es halt auf der, oder mit dem Display nach oben, dann wackelt es wieder. Wenn du da sagst, ich will ein Case, was das ausgleicht, hast du natürlich auch schon wieder eine Dicke erreicht, die vor allem, wenn du es ständig dran hast, ist halt die Frage, ja, mein Gott, dann hättest du ein anderes S auch getan. Vor allem hättest du da wirklich dann mehr Akku reinhauen können, wenn du sowieso ständig so ein Case benutzt.
Ja.
Inwieweit hast du da den, oder macht das überhaupt noch Sinn, ja, das Gerät?
Ja, ich bin gespannt, wie gut das der Markt annehmen wird, speziell auch das Samsung-Gerät, weil das ist ja auch da und das gibt es ja auch. Bei dem Apple-Gerät wissen wir ja noch gar nicht, ob das überhaupt kommen wird. Man geht davon aus, keine Frage, aber es ist ja nun nicht offiziell bestätigt, dass wir jetzt wirklich ein iPhone 17 Air sehen werden, keine Frage. Man kann davon ausgehen, dass es kommt, aber naja, schauen wir mal.
Ja, okay, bei Apple hätte ich wenigstens noch die Hoffnung, dass aufgrund der neuen Prozesse oder des neuen Prozessors und Optimierungen in der Software wir keine schlechtere Akkulaufzeit sehen.
Ja, man geht ja auch davon aus, oder da gab es ja auch wieder Gerüchte, dass Apple KI-technisch einiges machen wird, um den Akku länger am Laufen zu halten oder das Gerät länger am Laufen zu halten. Also ein KI-gestütztes Power-Management oder Akkusystem. Da gab es ja auch in der letzten Zeit Gerüchte zu. KI schreibt man heute überall davor, damit es schick aussieht.
Genau.
Ob das dann auch wirklich essentielle Bestandteile hat mit KI-Technologie oder diese, ist dann nochmal eine ganz andere Geschichte. Das wird man dann letztendlich sehen.
Aber wie gesagt, da hätte ich wenigstens noch, okay, bei Samsung traue ich auch zu, dass sie da viel machen, gerade mit den Anpassungen an Android, denke ich mal. Da sind sie ja durchaus auch in der Lage, noch ein bisschen was zu optimieren. Wie gesagt, bei Apple würde ich davon ausgehen, weil stell dir mal vor, du hättest da wirklich eine signifikant kürzere Laufzeit. Dann musst du ja wirklich schon sehr, sehr heiß sein auf ein dünneres Gerät, was ich selbst mit dem 13er nicht unbedingt bin. Gerade ohne Hülle finde ich das schon okay, was die Dicke betrifft. Und wie gesagt, man vor allem, ja, ich will da nicht noch so einen riesen, aber ich habe das ja schon oft genug angesprochen, ich bin kein Freund von diesen Camera Bumps, wie wir sie mittlerweile haben. Ja.
Ja. Na gut, kommen wir noch zum Preis oder noch zum anderen kleinen Wermutstropfen, maximal 25 Watt Ladeleistung kann das Gerät abbilden. ist jetzt auch nicht mehr so zeitgemäß, gerade nicht im Bereich von Android-Geräten, wo ja da wirklich die Ladeleistung bei den Konkurrenzgeräten oder selbst bei den hauseigenen Geräten wesentlich stärker ist und auch
ja,
nicht
okay,
so.
Der Akku ist kleiner.
Trotzdem.
Und vor allem, du musst mal gucken, die Wärmeentwicklung, ja, je mehr oder je schneller du aufladen willst, umso höhere Wärmeentwicklung hast du mit dem Akku, was natürlich bei der Größe oder bei der Dünne des Geräts auch schon ein Problem sein kann.
Mhm. Gut, kommen wir zum Preis. Das ist der nächste dicke Klopfer. Aha. 1249 Euro für die 256 GB Variante und 1369 Euro für die 512 GB Variante. Und naja, wenn man sich die anderen S25-Geräte anschaut, für mehr Leistung, mehr Akkukapazität, natürlich dicker, so ist es wirklich, da muss man schon Liebhaber sein, um sich sowas Dünnes kaufen zu wollen. Und dazu kommt noch, dass die ganzen anderen S25-Geräte ja schon wesentlich länger am Markt sind und sich da auch ganz andere Straßenpreise etabliert haben. Das heißt, da kann man eventuell einen wesentlich besseren Deal machen, als wenn man jetzt auf diese Edge-Geschichte geht. Also das Edge muss man schon wollen. Das muss man wirklich wollen.
Ja.
Aber gut. Heute haben wir etwas sehr viel über Samsung gesprochen, aber okay. Dann lass uns das Thema abschließen und lass uns über unser zweites Dauerbrenner-Thema sprechen, über das iPad. Und hier zeigt sich mal wieder ganz, ganz klar, warum sollte Apple was an der Software und an der Darreichungsform und an den Produkten generell ändern, weil die iPad-Verkäufe laufen prima. Und die Marktanteile sind auch prächtig. Bedeutet, Apple ist nach wie vor Marktführer vor der Konkurrenz, eindeutig vor der Konkurrenz. Und sie haben das dieses Jahr noch ein wenig steigern können. Zwar minimal, aber sie haben es steigern können. Das heißt, sie haben einen Gesamtmarktanteil von 37,3%. Auf Platz 2, was mich nicht wundert, ist Samsung, aber relativ abgeschlagen mit 18,0%. Auf Platz 3 ist Xiaomi mit 8,3%. Und ich glaube, auf Platz 4, ich habe es jetzt nicht mehr notiert, war Huawei mit irgendwas von 4,9%. Ja, und die Zahlen sprechen ja für sich. Und da frage ich mich, warum sollte sich Apple anderweitig orientieren oder ihr Portfolio anders aufstellen, wenn sie immer noch den Markt dominieren? Vielleicht denken wir da ja noch falsch, weil die Zahlen sprechen eine andere Sprache.
Puh, mein Gott, wer war ein Marktführer damals, der einfach das PKWs betroffen hat?
Ja, das ist aber auch ein politisches, anderes politisches System. Das hatte andere Einflüsse.
Ja, nee. Ich denke, gerade bei den Tablets ist es so, dass auch mit den Vorteilen, die du bei Android hast, das bessere oder die besseren Apps meiner Meinung nach gibt es nach wie vor für iOS, gerade was iPadOS betrifft, mit den Möglichkeiten, die Entwickler einfach da haben, beziehungsweise die Arbeit, die sie auch investieren in die App, in die Apps, um die aufs Tablet oder also auf das iPad zu bringen, ist, denke ich mal, da interessanter. Nach wie vor ist es ja anscheinend auch so, dass die Leute bereit sind, auch was Apps betrifft, mehr Geld halt auf iOS auszugeben als auf Android.
Das war schon immer so, ja.
Ja, und ist anscheinend immer noch so. Mhm. Ja, von daher würde es oder wundert es auch nicht, wenn Entwickler halt da dann mehr Arbeit reinstecken. Auch wenn Android da sehr viel aufgeholt hat die letzten Jahre.
Mhm, ja.
Es gibt auch dank Samsung immer noch jemanden, der wirklich da auch vernünftige Technik oder generell Tablets entwickelt. Die Tab-Serie ist ja jetzt wirklich nicht schlecht. Da gibt es ein paar schöne Geräte. Aber ja, nach wie vor ist iPad, oder wenn man von einem Tablet spricht, eigentlich meist die Rede von einem iPad. Ich habe auch jetzt gerade letzte Woche wieder bei unterschiedlichen Händlern POS-Systeme gesehen, wo ein iPad einfach da stand als System. Und da hatten wir vorhin ja auch schon mal in einem ein oder anderen Podcast drüber gesprochen. Es hat mich jetzt gewundert und auch wieder nicht, ja, je nachdem. Aber wie gesagt, da waren einige iPads zu sehen als POS, was mich natürlich auch wieder gefreut hat, mal zu sehen, dass da oder wie die iPads da genutzt werden, gerade auch in Kombination mit welchen anderen Kassen- oder Bonsystemen oder Lösungen und auch gerade mit der Software, die da genutzt wird, beziehungsweise welche Anbieter da genutzt werden, war schon sehr interessant. Da habe ich mich auch gefragt, wo sind die Android-Lösungen? Ja? Wobei, da muss ich auch wieder sagen, gerade was jetzt hier so oder in der Gastronomie die Systeme betrifft, ist es ja auch gerade wieder ein anderes Bild. Ja. Da hast du ja entweder noch diese proprietären Dinge oder aber halt dann wirklich mal hier so ein Android-Ding, ja, mit dem die Leute rumrennen und die Bestellungen da aufnehmen.
Ja, aber ich glaube, da liegt es nicht im Endeffekt nicht an der Hardware, die sich der Gastronom aussucht, sondern es liegt ganz einfach daran, dass die Software einfach auf iOS oder auf der Basis oder iPadOS stattfindet. Und deswegen ist es mehr oder weniger so, dass der Gastronom, wenn er diese Software einsetzen will, dazu gezwungen ist, iPads einzusetzen. Ich glaube, da kommt das eher von der Softwareseite oder von den Entwicklern her, dass da halt einfach die Software existiert und man einfach mehr oder weniger dazu gezwungen ist, iPads einzusetzen. Da wird der Weg andersherum eingeschlagen, nach meiner Meinung.
Kann sein, ja. Ja, ja. Aber wie gesagt, Tablet-Markt, ich denke auch nicht, dass sich da in absehbarer Zeit irgendwie was dreht.
Nee, das glaube ich auch nicht. Und ich glaube auch, diese 37,3%, wer lesen kann, ist klar im Vorteil, die beziehen sich nicht eindeutig auf die Pro-Geräte. Das ist der kleinste Teil davon. Das sind die iPad-Air-Geräte, die Standard-iPad-Modelle. Und die iPad Minis letztendlich, also die Brot- und Buttergeräte, wobei man auch diskutieren kann, ob ein iPad Air ein Brot- und Butter-iPad ist bei den aktuellen Preisen, geht das schon stark in den Pro-Bereich hinein. Aber ich glaube, dass der Pro-Markt den kleinsten Anteil dazu beiträgt, dass Apple da 37,3% hat. Und genau diese detaillierte Aufstellung, die hätte ich gerne. Wie viel iPads setzen Sie wirklich von den Pro-Geräten ab? Wie ist da der Unterschied? Und das hätte ich gerne mal. Und speziell auch, was mich sehr interessiert, das iPad Mini, wie gut läuft das Gerät? Ja. Ich bin ja ein großer Liebhaber vom iPad Mini und liebe das Gerät heiß und innig. Auch wenn Apple scheinbar nicht so ganz so viel Liebe reinsteckt, wie wir das alle gerne hätten. Aber okay. Schauen wir mal. Und was ich letzte Woche festgestellt habe, ich habe mich da auch mit jemandem unterhalten, der sich gerade mal wieder ein Standard-iPad zugelegt hat. Und er hat nur eine Anwendung oder zwei Anwendungen, ein bisschen im Websurfen und Netflix. Und da habe ich gesagt, okay, fürs bisschen Websurfen und Netflix, da kannst du ja auch ein MediaPad nehmen von Huawei oder was weiß ich. Nee, sagt er, ganz einfach, es gibt für das iPad so viel Zubehör von Drittherstellern, die es für diese ganzen Huawei-Geschichten oder für die ganzen Samsung-Geschichten gar nicht gibt. Und da möchte er sich nicht beschneiden. Er möchte verschiedene Tastaturen zumindest auswählen können von Third-Party-Anbietern oder Cases oder was auch immer. Das gibt es in dem Android-Bereich nicht in dem Umfang, wie es das für die iPads gibt. Und da hat er recht. Ist ein Punkt. Ja. Gut. Ja, und dann gab es da mal wieder eine markante Aussage, die ja bei fast jeder iOS-Generation oder iPadOS-Generation rausgeholt wird. iOS 19 soll auf Fehlerfreiheit getrimmt sein oder Fehler, sagen wir mal so ein Snow-iOS, wie man ja immer so schön sagt, soll dabei rausfallen und der Fokus liegt eindeutig dabei auf sauberen Code oder auf eine saubere Codebasis und es soll sehr stark aufgeräumt werden und wir sollen ein angeblich sehr stabiles System bekommen. Haben wir das nicht immer dieses Gerücht bei jeder Version? Das ist, glaube ich, mehr der Wunsch dahinter und deswegen wird es immer wieder von den ganzen Analysten heraufbeschworen und herbeigeschrieben, dass wir doch jetzt endlich ein Snow iOS bekommen. Ja, bin ich gespannt.
Ja, seit Snow Leopard, ja, ist immer wieder mal.
Und so, also Snow Leopard war extrem stabil, okay, aber so toll lief das jetzt auch nicht. Auch so ein verklärter Blick. Nach meiner Meinung war es eines der besten macOS-Betriebssysteme überhaupt, keine Frage, aber da ist auch sehr viel Verklärung bei, ist meine Meinung dazu. Naja, wir lassen es auf uns zukommen. So, Tim und Donald, die haben sich jetzt nicht mehr so lieb. Zumindest Donald hat den Tim jetzt nicht mehr so lieb.
Aber da hatten wir auch schon drüber gesprochen, ja. Und wie gesagt, jetzt hast du das nochmal quasi selbst aus seinem Mund gehört, ja.
Und was für eine kindliche Sprache Mr. Trump ans Tageslicht legt oder abbildet oder von sich gibt oder wie er seine Aussagen gestaltet. Entweder ist das Absicht aufgrund der Zielgruppe, die er auch eindeutig mit anspricht, teilweise sehr einfach gestrickte Wähler, um das jetzt mal vornehm auszudrücken, oder er kann nicht anders. Also ich habe jetzt aber so ein paar Sätze hier rausgenommen aus seinen Statements. Es geht letztendlich darum, dass er es nicht so toll findet, dass iPhones in Indien gefertigt werden. Da ist er jetzt gar nicht so von begeistert. Und dann hat er so ein paar markante Sätze rausgehauen. Ich will nicht, dass ihr in Indien baut. Ja, das hätte man auch etwas schöner formulieren können. Und dann gab es den nächsten Satz. Tim, wir haben dich wirklich gut behandelt. Wir haben all die Fabriken, die du in China gebaut hast, jahrelang geduldet. Jetzt musst du bei uns bauen. Was ist denn das für ein Statement? Was haut er denn da raus? Jetzt musst du bei uns bauen. Ja, wenn es so einfach gehen würde.
Vor allem, sie mögen mit in den Aufbau der Fabriken investiert haben, aber sie haben ja selbst keine Fabriken dort gebaut.
Nein, nur die Auftragsfertiger haben dementsprechend dort Fabriken stehen.
Sie mögen finanziell unterstützt haben, aber die Kohle fließt ja dann auch wieder zurück. Genauso wie wir sie ja die letzten Jahre immer wieder gehört haben, ja, sie haben hier in den Displayhersteller investiert, sie haben da die Anlagen gekauft, aber da ging es ja entweder, wie gesagt, um die finanzielle Unterstützung, die Kapazitäten aufzubauen oder aber darum, sich entsprechend Kontingent darüber sichern zu können, damit sie an die Mengen, die sie brauchen, überhaupt rankommen.
Produktionssicherung halt letztendlich, das ist
genau,
wichtig.
Über Jahre dann halt auch die Planungssicherheit zu haben. Wir haben da über das Investment oder über die Unterstützung oder über das Darlehen, was wir da unserem Lieferanten gegeben haben, uns die Kapazitäten gesichert.
Ja.
Klar, ohne die Fertigung dort gäbe es diese Fabriken in dem Umfang wahrscheinlich eher nicht. Ja? Aber sie sind ja trotzdem keine Produktionsstätten, die Apple da mit für sich mit eigenem Geld aufgebaut haben. Sondern das ist ja, wie gesagt, immer noch die Firma, die im Auftrag von Apple dort baut. Ich weiß nicht, inwieweit er das einfach nur so einfach formuliert hat oder inwieweit er es vielleicht wirklich auch nicht versteht. Aber das mal beiseite gelassen, wir haben es in der Vergangenheit oder in ein paar Podcasts auch schon angesprochen, unter diesen politischen Voraussetzungen, die du aktuell hast, kannst du kurzfristig keine Investitionen in der Höhe tätigen, die dann in 4 Jahren oder in der Restzeit eventuell nicht mehr gegeben sind. Weil wir müssen auch mal gucken, klar, ob die Tarife, die es aktuell gibt, jemals wieder zurückgefahren werden, komplett auf das, was es vorher war, wahrscheinlich eher weniger. Würden sie weniger werden? Gerade in Bezug auf China definitiv ja. Mhm. Und dann ist halt die Frage, selbst wenn du jetzt investierst, wie würde sich das in Zukunft überhaupt noch rechnen, wenn halt die Tarife wieder niedriger werden? Du kannst, wie gesagt, unter den Bedingungen aktuell nicht solche Investitionen tätigen. Das funktioniert nicht. Plus davon mal abgesehen, inwieweit würde es sowieso Arbeitsplätze bringen, wenn du sagst, du kannst das nur über Automatisierung lösen.
Ja.
Du hättest also quasi mehr Roboter im Einsatz,
ja,
als jetzt in der Produktion in China zum Beispiel.
Ja.
Trotzdem bräuchtest du ja entsprechend qualifiziertes Personal hier, beziehungsweise in den Staaten, ja, was du ja auch nicht von heute auf morgen bekommst. Genauso wenig wie von heute auf morgen die Produktionsanlagen stehen. Von daher ist das eine Sache, die gar nicht so schnell abbildbar ist.
Das ist richtig. Und wenn dieser hohe Grad an Automatisierung auch so abbildbar wäre, dann hätten die das ja schon längst auch in China umgesetzt, um Personal zu sparen. Weil langfristig wäre es natürlich für jedes Land interessant, hochgradig automatisiert zu fertigen und weniger auf menschliche Ressourcen zurückgreifen zu müssen. Es ist halt sehr diffizil und in manchen Bereichen brauchst du halt noch die menschliche Hand, die das Produkt fertigt, ganz klar. Also er stellt da Forderungen auf, die gar nicht so einfach umsetzbar sind und so schnell vor allen Dingen nicht umsetzbar sind. Und in einer Art und Weise,
vor allem die finanziell wahrscheinlich auch jetzt aktuell nicht so Sinn machen. Weil, wie gesagt, du investierst jetzt in eine Produktion oder fängst an, eine Produktion aufzubauen, die vielleicht mit der nächsten Regierung sich nicht mehr rechnet. Ja.
So ist es. Ja, aber gut.
Aber mein Gott, Trump hat ja auch schon gesagt, du brauchst keine 30 Puppen. Genauso brauchst du ja auch nicht jede 3 Jahre ein neues iPhone. Dann rechnet sich das mit dem Preis ja auch wieder.
Ja. Ja, dass man nicht alle 3 Jahre ein neues iPhone braucht, kann man drüber diskutieren.
Also wie gesagt, jedes Jahr ist eh die Frage, aber.
Ja. Früher war das noch ein wenig anders. Da haben sich die Geräte auch wirklich von Generation zu Generation etwas stärker weiterentwickelt. Mhm. Aber mittlerweile, das ist ja auch bei uns so ein Dauerbrenner-Thema, die Dinger sind ja mehr oder weniger ausentwickelt. Und die Weiterentwicklung, das sind so Minischritte, die es von Jahr zu Jahr gibt, da macht es nach meiner Meinung sehr wenig Sinn, sich jedes Jahr ein neues Smartphone zuzulegen.
Ja, aber was du da immer wieder siehst, ist, wo sind die Leute, ja, die ihn da mal entsprechend darauf hinweisen, was er da von sich gibt.
Man sieht ja,
oder dass die ihn da entsprechend mal briefen oder ihm das mal vorrechnen, beziehungsweise ihm auch mal darlegen.
Naja, das sind alles Leute, dass die Ja-Sager sind, weil sie auf ihren Posten sitzen und da möchten sie wahrscheinlich auch sitzen bleiben. Und er hat sich natürlich auch absichtlich Ja-Sager um sich herum aufgestellt oder so positioniert, weil er ja nur das hören möchte, was in seine merkwürdige Gedankenwelt hineinpasst. Deswegen kommt das natürlich dabei raus. Also ich bin gespannt.
Ja, aber da musst du auch mal wieder gucken, selbst wenn du die iPhones in Amerika zusammenschraubst, die Teile müssen doch irgendwo herkommen und da hast du spätestens auf den Teilen den Zoll.
Ja.
Oder sollen die dann alle ausgenommen werden? Und wo sollen dann die Zolleinnahmen herkommen?
Ja.
Es ist
Ja.
Das, ja. Das lässt einem sprachlos zurück, ja. So ungefähr.
Ja. Aber gut, ich meine, mich lässt ja fast alles sprachlos zurück, was Donald Trump so von sich gibt. Es ist ja für mich nichts dabei, wo ich anschlussfähig bin, wo ich sagen könnte, ja, das ist eine tolle Idee, da habe ich nichts gefunden. Ich meine, bei manchen Politikern, die sehr viel Mist von sich geben, da hat man dann den einen oder anderen Punkt, wo man sagen kann, ja, das ist jetzt nicht schlecht gedacht, aber bei Trump kommt nach meiner Meinung oder nach meiner Auffassung wirklich nur gequälte Scheiße bei raus. Da ist nur Dreck dabei. Naja, gut, somit hat sich jetzt, nach dieser Aussage hat sich die Einreise in die USA, glaube ich, jetzt auch komplett erledigt.
Ja, mein Gott, will man denn überhaupt aktuell in die USA einreisen?
Nein.
Alle privat gar nicht, ja. Also von daher.
Ja. Na gut. Lass uns das Thema Trump für heute abschließen. Und lass uns über eine sehr vollmundige Aussage von Mark Gurman sprechen. Er spricht davon, dass 2027 eine große Produktoffensive bei Apple stattfinden wird. Eine Neuausrichtung, eine Produktrenaissance soll stattfinden. Und er hat da wirklich sehr viele Worte gefunden, sehr viele Superlativen gefunden. Und ich frage mich, ist das dann genauso eine große Produktoffensive wie die angebliche Smart-Home-Offensive, die wir dieses Jahr noch in irgendeiner Form sehen sollten und bis jetzt noch gar nicht so viel gesehen haben? Aber na gut, die WWDC steht ja erst vor der Tür, da könnte ja noch einiges kommen. Aber bei dieser Smart-Home-Geschichte hat er ja am Anfang auch gesagt, das wird das Riesen-Smart-Home-Jahr und ist dann Stück für Stück runtergerudert und hat seine ganzen Aussagen wieder zurückgezogen. Und hat das so ein bisschen relativiert. Und ich glaube, die Aussagen, die er hier so getroffen hat, da wird er eventuell in den nächsten Monaten oder vielleicht Jahren, weil 2027, das ist ja noch ein wenig hin, wird er eventuell auch zurückrudern. Und anfangen soll es schon Ende 2026, da soll das iPhone Fold kommen. Bin ich gespannt. Wenn es dann nicht kommt, ich glaube, dann ist der Zug auch wirklich abgefahren. Und dann soll ein radikal gedachtes Jubiläums-iPhone kommen. Wirklich, das soll alles in den Schatten stellen. Aber genau hundertprozentig spezifiziert hat er natürlich noch gar nichts. Es gab ja in der Vergangenheit einige Gerüchte, randlos, Sensoren unter dem Glas etc. pp. Aber das sind ja auch Gerüchte, die wir eigentlich schon immer mal wieder von iPhone zu iPhone-Generation gehabt haben in den vergangenen Jahren. Und man hat es immer wieder in die nächste Generation hineingetragen, diese Art von Gerüchten. Und es wiederholt sich eigentlich immer nur. Und irgendwann wird es dann vielleicht auch wirklich mal soweit sein. Aber ob das dann auch wirklich radikal ist, das liegt doch immer im Auge des Betrachters. Ein komplett randloses Gerät ist für mich nicht radikal. Das ist eine Weiterentwicklung aufgrund der Techniken, die wir haben, die Geräte so zu fertigen und aufgrund der Materialien. Aber was ist daran radikal? Und der nächste Punkt ist, eine neue KI-Wearable-Plattform, die mit der Ray-Ban-Brille von Meta konkurrieren soll. Gut, diese Gerüchte gab es auch immer mal wieder. Bin ich gespannt.
Ja, vor allem mal gespannt, wie weit dann die KI-Plattform bei Apple überhaupt aufgeholt hat, beziehungsweise wirklich mal dann vernünftig am Start ist.
Da sind sie auch ein wenig im Hintertreffen unterwegs, zumindest in der breiten Masse und in der Wahrnehmung der Endkunden. Im Businessbereich und auch im medizinischen Bereich sieht das alles ein wenig anders aus. Aber im Endkundensegment sind sie da wirklich im Hintertreffen. Aktuell. Ja, und diese Ray-Ban-Geschichte von Meta, die lässt sich ja ganz gut an und da sind ja einige sehr begeistert von, muss ich sagen. Naja. Ist ja preislich auch relativ attraktiv, das Produkt. So, und 2028 soll denn der hybride Touchscreen-Mac kommen. ein Gerät zwischen iPadOS und macOS in irgendeiner Art und Weise. Genau hat er das noch nicht spezifiziert. Ja, diese Gerüchte gab es ja auch in der Vergangenheit immer mal wieder. Da bin ich gespannt. 2028, was da noch alles passieren kann. Meine Güte. Was sagen wir denn dazu? Gar nichts. Wir können es nur abwarten. Angeblich werden wir, ich habe mal die alten Prognosen von Ming-Chi Kuo hineingeschaut und da hat er gesagt, 2025 haben wir die Vision Pro in Form einer Kontakt, nicht 25, 35, 2035 haben wir die Vision Pro in Form einer Kontaktlinse. Das sind noch 10 Jahre und ich sehe das nicht. 10 Jahre sind schnell rum.
10 Jahre sind schnell rum, allerdings technische Entwicklung könnte da auch noch einiges bringen. Ob wir jetzt wirklich eine Kontaktlinse sehen, wage ich mit diesen Funktionen oder in der Qualität auch, was Displays oder betrifft, mal ein bisschen zu bezweifeln. Einfache Funktionen, denke ich mal, schon. Ja, da sind wir auf dem Weg, auch was gerade hier so. Wir haben ja schon einige Prototypen gesehen, die jetzt eine Kontaktlinse zeigen, allerdings noch mit viel externer Technik, die sie ja dann auch noch auf die oder in die Kontaktlinse bringen müssen, weil keiner rennt mit Kabeln aus dem Auge dann irgendwie rum, ja, die zum Extra-Pack dann noch führen.
Sieht ein bisschen unschön aus und ich glaube, ist auch nicht so ergonomisch zum Tragen.
Ja, wäre nicht so das Ding, nee. Von daher, da muss noch viel passieren in den nächsten 10 Jahren. Dass man da einige Sensorik reinbringen kann, in den nächsten Jahren, ja. Aber wie gesagt, so eine Funktion von der Vision Pro, ja, das...
Das sehe ich noch nicht.
Ist noch Sci-Fi.
So das ist das.
Definitiv, ja. Wie gesagt, dass wir die immer kompakter kriegen und vielleicht sowas Ähnliches in der Ray-Ban wie Meta jetzt sehen werden, die nächsten 10 Jahre, okay. Kontaktlinse, bin ich skeptisch.
Ja, also kompakter ja, aber wie gesagt. Ja. Naja, ich bin da sehr skeptisch, was das beanlangt und was die Weiterentwicklung beanlangt, zum jetzigen Zeitpunkt, was uns zumindest Apple bisher gezeigt hat und auch diese ganzen Minischritte, die Apple bisher ans Tageslicht gelegt hat, die waren doch sehr ernüchternd, muss ich sagen. Ne? Das ist leider so.
Ja, vor allem, weil es jetzt sehr still auch geworden ist darum.
Ja, man hört ja einiges um Vision OS 3, da kommen wir auch noch gleich nochmal zu dem Thema. Da soll ja einiges passieren, softwaretechnisch. Da bin ich gespannt, was Apple auf der WWDC zeigen wird. Und so eine Brille lebt natürlich nicht nur von Hardware, sondern auch von Software, das ist klar. Und da bin ich gespannt, was Apple da präsentieren wird. Und ich bin.
Ja, aber die Technik würde eindeutig von besserer, was heißt besser, von kompakterer Hardware profitieren.
Ja, und auch von anderen Marktpreisen würde sie profitieren oder von der Akzeptanz im Markt letztendlich. Aufgrund der, wenn es günstigere Preise geben würde, würde das Ding auch größeren Absatz finden. Im Moment ist es nach meiner Meinung nur eine Beta-Version, die man kaufen kann. Die jeder kaufen kann.
Es gibt aktuell für diese Technik generell keinen Markt. Jedenfalls keinen großen Markt.
Naja, er wird immer größer, je günstiger die Produkte werden. Also wenn ich jetzt mich bei Meta umschaue.
Eine Quest 3 hat jetzt auch nicht gerade für den Hype gesorgt. Ja.
Nö, aber aufgrund der günstigeren Preise logischerweise für größeren Absatz.
Ja, aber das ist jetzt trotzdem nicht
Nein.
Der Markt. Ja.
Nein. Aber
es fehlt nach wie vor eine Hardware, die wirklich alltagstauglich ist. Und es fehlen die Anwendungen zu dieser Hardware, die Anwendung, also täglich und auch rund um die Uhr etc. halt verwendbar ist. Und solange wir das nicht haben, wird da auch nichts passieren, weil da kannst du herbeireden, so viel du willst. Nee. Solange du da so einen Schuhkarton auf der Nase hast, wird da nichts passieren. Klar, du hast da ein paar Leute, die zu Hause sich das Heimkino mit aufbauen. Okay. Du hast Leute, die das im Gaming einsetzen. Okay. Gerade im Bereich oder wir haben ja auch Nischenlösungen jetzt schon mit diesen Spielhallen im Prinzip, die da große oder die in größeren Räumen beziehungsweise teilweise ja Hallen da ihre VR-Sachen aufbauen und du dann da das Erlebnis dann haben kannst. Aber mein Gott, die Nischenanwendungen, die aktuell irgendwo besetzt werden, sind, wie gesagt, Heimkino, wenn die Qualität halt der Displays einfach stimmt, und Spielen.
Ja.
Und das ist es, ja. Und darüber hinaus hat sich bis jetzt noch keine Anwendung groß etabliert. Du hattest Handbücher, du hattest Arbeitsanweisungen, du hattest die Versuche im Militär, beziehungsweise da finden ja auch Entwicklungen statt. Mhm. Du hast gerade im Drohnenbereich auch die FPV-Anwendungen, was ja alles so ein Thema ist, aber das ist jetzt nichts Massenmarkt. Das ist jetzt nichts, was auch nur annähernd irgendwo in die Richtung wie ein Smartphone kommt, was jetzt
das die Adoptionsrate
bzw. die Marktdurchdringung betrifft. Das ist ja immer noch so ein Thema, ja, auf dem viele rumreden. Das nächste große Ding ist AR. Nur da sind wir, was die Hardware betrifft, noch lange, da sind wir noch weit weg.
Ja, da sind wir sehr weit von weg. Und das wird sich auch so schnell nicht ändern, solange sich nicht die Darreichungsform der Hardware signifikant verändern wird. Ja. Wenn das wirklich so groß ist wie eine normale Ray-Ban-Brille und man da halt dann auch diese Technologie reinbekommt, die man aktuell oder vielleicht sogar noch bessere Technologie reinbekommt, die wir aktuell in der Vision Pro haben, dann fängt es an, interessant zu werden für den Massenmarkt.
Du brauchst noch nicht mal, wenn du jetzt wirklich von AR ausgehst und von einer Brille ähnlich wie eine Ray-Ban von Meta, dann brauchst du ja noch nicht mal diese Killer, oder was ist Killer, aber diese Technik von der Vision Pro.
Ja.
Da reicht auch ein bisschen weniger Qualität, da reicht ein bisschen weniger Rechenpower. Es ist ja die Frage, was soll dann an Anwendung auf dieser Brille laufen? Mit all den Problemen, die es mit sich bringt, dieser Formfaktor, ja, je unauffälliger es wird, umso einfacher wird natürlich auch wieder Missbrauch.
Das hat man beim
Smartphone gesehen,
das
hat man bei der Smartwatch gesehen mit den ersten Modellen, gerade mit den integrierten Kameras. Das hat man, wie gesagt, bei den Smartphones gesehen, das wird man auch da wieder sehen. Wir haben es schon gesehen mit der Google Glass, die ja trotz ihrer Kompaktheit immer noch sehr auffällig war, aufgrund des Designs bzw. des Systems an der Brille. Und wie gesagt, je kompakter und unauffälliger es wird, umso größer wird dieses Problem nochmal werden. Die Frage ist halt, wird diese Technik zum Beispiel das Smartphone ersetzen können? Mhm. Die Frage ist halt, inwieweit will man halt als Nicht-Brillenträger eine Brille die ganze Zeit tragen?
Ja.
Ist im Sommer gerade als Sonnenbrille nochmal ein anderes Thema. Ist auch so ein Thema bei Skifahrern. Ja, da haben wir ja auch diese Smartbrillen, die da ein Thema sind. Ja, ich hätte gedacht, dass gerade im Motorrad- bzw. auch im Fahrradbereich diese Technik ein bisschen mehr sich verbreiten würde in den letzten Jahren. Ist auch nicht viel passiert. Mhm. Gerade im Motorradbereich, wo du ja eigentlich die Möglichkeit hast, im Helm,
im Visier,
In diesem großen Ding relativ einfach ja auch Technik unterzubringen. Klar, Sicherheitsaspekte, nochmal ein anderes Thema. Aber wo du den Platz hast, auch Technik noch verbauen zu können, ist relativ wenig passiert. da hätte meiner Meinung nach viel mehr passieren können, aber es ist auch immer die Frage, inwieweit dann gerade auch diese Helm- bzw. Motorradhersteller da überhaupt Nachfrage sehen oder Bedarf bei ihrer Kundschaft sehen. Weil da, wo kein Markt ist, ja, wird auch nicht entsprechend entwickelt. Ja. Ich glaube auch die, die im Skibereich unterwegs waren, haben den Markt überschätzt. Da gab es mal ein paar, die versucht haben, was zu machen. Gerade dieses Guided Skiing und so ein Kram, ja, da gab es ja vieles auch, was jetzt dann einfach nur Track-Informationen betroffen hat oder wie gesagt Höhe, Geschwindigkeitsangabe etc. So Sachen gab es ja doch mal auch bei Kickstarter, 1, 2, 3 Sachen. Aber das war's auch, ja. Da hat man jetzt auch schon länger nichts mehr gehört oder dass sich da irgendeiner jetzt groß am Markt etabliert hätte. Genauso gab es mal einen, der bei zwei waren es bei Kickstarter mit Smarthelmen für Motorradfahrer. Mhm. Da hat man auch groß nichts mehr gehört. Und von etablierten großen Helmherstellern beziehungsweise auch Motorradherstellern hast du da ja gar nichts. Ja.
Weil es auch nach meiner Meinung eine sehr, sehr spitze Zielgruppe ist. Ne?
Ja, ja.
Und
ja.
Innerhalb dieser ganzen Motorradfahrerszene gibt es ja auch noch Aufsplitterungen. Da gibt es dann die Leute, die mit dem Shopper unterwegs sind, die vielleicht nicht so technologieoffen sind, in Anführungsstrichen. Dann gibt es die, mit super Rennmaschinen unterwegs sind, die vielleicht technologieoffener sind. Da gibt es ja so viele verschiedene Aufsplitterungen von Motorradfahrern. Ja, das ist so.
Ja, aber selbst wenn du sagst hier, die oder moderne Motorräder, ich glaube, auch da sind sehr viele noch quasi Puristen, die nicht unbedingt hier dann auch noch so ein Smart-Display im Helm irgendwie haben wollen. Ja.
Ich habe neulich mir eine ganz aktuelle BMW angeschaut. Ein Bekannter hat sich die zugelegt. Da dachte ich auch nur, das ist ja ein halbes Auto, was der da im Cockpit vorne hat, was der da alles dran hat und machen kann. Da ist ja alles vom Feinsten, sage ich jetzt mal. Und da gibt es, denke ich, auch schon eine Zielgruppe, die sehr technisch begeistert unterwegs ist. Aber das ist wahrscheinlich auch nicht die größte Zielgruppe. Hm? Weil das Ding ist ja auch so massiv. Das ist so ein Wahnsinnsmonster. Das Ding hat sogar einen Rückwärtsgang, dass er die zurückbewegen kann. Natürlich nur einen langsamen Rückwärtsgang, logischerweise. Aber das ist so ein massives Ding, was ich gar nicht fahren wollte. Also ich hätte gerne eine leichte, kompakte Maschine, aber doch nicht so ein riesen, voll verkleidetes Gerät mit allem Schnickschnack drin.
Ja, Wohnzimmer dann schon wieder. Ne?
Ja, muss das sein? Nein. Ja. Wahrscheinlich zum Reisen als Tourer-Maschine sehr interessant, keine Frage. Aber das ist für mich nicht das, was ich mit einem Motorrad erleben möchte. Aber da hat jeder andere Ansprüche. Okay, oder andere Vorstellungen. Gut, dann lass uns doch nochmal der katholischen Kirche bei uns ein Zuhause geben. Oder sie ein Zuhause finden bei uns, wie auch immer. Papst Leo, der 14., der trägt Apple Watch. Oh Wunder, wer hätte das gedacht? Und er trägt nicht nur eine Apple Watch, er trägt auch andere Uhren. Da haben so ein paar Uhren-Freaks das so ein bisschen analysiert. Eine Marke aus der Schweiz, die Marke Wenger. Wenger stellt auch Taschenmesser her. Ich glaube, so in der breiten Masse habe ich das Gefühl, dass Wenger jetzt nicht so bekannt ist. Ich glaube, da ist eher die Marke Victorinox bekannter, aber auch ein Traditionshersteller. Und die Uhr der Marke Wenger, die er dort des Öfteren trägt, ist bereits aus den 90er Jahren diese Serie und wird auch immer noch produziert. Komischerweise, nachdem das bekannt geworden ist, dass er diese Uhr trägt, ist das Ding jetzt mehr oder weniger ausverkauft.
Welche Überraschung.
Apple Watch hat er jetzt nicht geschafft, ausverkauft zu kriegen wahrscheinlich. Aber die Wenger ist, wie gesagt, ausverkauft. Naja, gut. Ich weiß nicht, warum sich alle darüber so aufgesprungen sind, dass er eine Apple Watch trägt. Das halte ich jetzt nicht für verwunderlich, meine Güte. Er hat sich dann aber auch generell abgekoppelt jetzt von dieser Apple Watch-Geschichte sehr kritisch gegenüber KI geäußert. Ja. Kann ich verstehen, dass man da gewisse Kritikpunkte hat und gewisse Dinge, die er da von sich gegeben hat, die kann ich auch unterschreiben. Aber gewisse Dinge gehen doch schon sehr ins Paranoide oder vielleicht weiß er es auch nicht besser. Keine Ahnung. Ich sag mal so, 70% von dem, was er gesagt hat, das ist nachvollziehbar. Es braucht Regularien, sage ich ja auch immer wieder. Und die anderen 30% gehen doch ganz stark ins Übertriebene hinein. Hm? Aber gut. Da sind wir wieder im Bereich der Religion. Ist ja alles ein wenig übertrieben. Das dazu. So, zum Schluss noch zwei YouTube-Videos, die ich hier in die Shownotes reinpacke zum Thema Mac Mini. Da gibt es einmal eine Anleitung, wie man den Mac Mini per USB-C Power Delivery mit Strom versorgt. Finde ich sehr interessant und es zeigt mal wieder, das hätte Apple auch schon lange tun können, wenn sie es nur wollten. Ja, allerdings, wenn man sich dieses Video anschaut, dann sollte man sich im Klaren sein, dass man ein wenig über technische Kenntnisse verfügen sollte. Das ist jetzt nicht trivial, einfach mal den Mac Mini umzulöten. Man sollte schon mal einen Lötkolben in der Hand gehabt haben und wissen, dass der Lötkolben vorne heiß werden kann.
Ja. Ja, kann er?
Kann er, ja. Und da gibt es ein zweites Video, wo jemand schon in der dritten oder in der vierten Generation einen portablen Mac Mini gebastelt hat. Das Ding entwickelt er immer weiter und es wächst von jeder Generation mit kleinen Raffinessen und es elaboriert sich quasi das Ganze. Mittlerweile ist er soweit, dass das Display, was er dort aufklappt, auch ein Touch-Display ist und er hat jetzt auch ein Display gefunden, was exakt so breit ist wie die Standard oder wie das Standard kleine Magic Keyboard von Apple, was er auch verwendet. Also er gibt sich da sehr viel Mühe, mehr oder weniger aus dem Mac Mini einen kleinen ich sag's jetzt mal ganz salopp, ein kleines Laptop zu bauen. Natürlich im größeren Gehäuse, logischerweise. Aber sehr interessant. Und das Schöne ist, der Mac Mini an sich bleibt so, wie er ist, unberührt. Man kann das Ganze dann auch relativ einfach wieder aus dem ganzen Gehäuse herausnehmen und man muss den Mac Mini jetzt nicht auseinanderschrauben. Ja, heutzutage kann man ja alles mit 3D-Druckern. Und ein wenig Know-how lösen, sagen wir es mal so. Gut, dann haben wir noch das kleine Vision OS-Thema, was sich angeblich in Vision OS 3 widerspiegeln soll, eine zusätzliche Funktion, nämlich Eye-Scrolling. Die Möglichkeit per Augengeste oder per Augen die Inhalte zu scrollen. Ja. Ich hoffe mal, das ist jetzt nicht die einzige neue Funktion, die wir in Vision OS 3 sehen werden. Ich gehe davon aus, dass da auch noch ein wenig dazukommen wird. In den letzten Tagen haben sich dann auch noch so ein paar Funktionen dazu gesellt, die wohl in Vision OS 3 kommen werden. Die habe ich jetzt allerdings nicht mehr mitgeschnitten, in Anführungsstrichen. Ich bin gespannt. Und ehrlicherweise, dadurch, dass mir auch so der permanente Zugriff auf eine Vision Pro fehlt, habe ich auch so ein wenig die Sache nicht mehr im wahrsten Sinne des Wortes im Auge. Ja. Liegt in der Natur der Sache. Gut. Ich würde sagen, wir machen das Ding für heute dicht.
Ja, wenn du nichts mehr weiter...
Nö, ich habe kein Gadget. Da ist es auch ein wenig ruhiger geworden bei mir aktuell. Man läuft ja nicht jeder Gadget-Offerte hinterher oder man nimmt nicht mehr jedes Gadget an, was man angeboten bekommt. Und da werde ich auch ein wenig ruhiger. Und das, was ich gerne hätte, das kriege ich nicht. Das ist ja immer das Gleiche.
Das ist doch immer so.
Ja, ne? Das ist das Problem.
Ja.
Aber damit muss man klarkommen. Das ist Schicksal.
Genau. Ach, weil ich hier gerade eine E-Mail von Nintendo bekommen habe.
Oh!
Werbung, gleich gelöscht. Fällt mir nur auf, oder was fällt mir ein? Angeblich meine Vorbestellung, die ich ja woanders getätigt habe für die Switch 2, habe ich jetzt nochmal eine E-Mail bekommen, zu dem Release-Termin geliefert werden.
Okay.
Ich bin gespannt.
Ich auch.
Ich glaube immer noch nicht daran.
Ja.
Aber es soll passieren.
Aber hast du gesehen, dass Nintendo ein wenig an den Nutzerbedingungen rumgeschraubt hat?
Für mich auch keine Überraschung.
Ja.
Muss ich ehrlich sagen, gerade in Bezug auf Manipulation von Hard oder OS, also Hardware bzw. OS, in Bezug auf Raubkopien, ist es für mich jetzt keine Überraschung. Mit was Ähnlichem hatte Microsoft vor Jahren auch schon mal geliebäugelt. Sony auch. Die hatten es allerdings dann jetzt so explizit nicht in ihre Benutzerbedingungen mit aufgenommen und haben auch entsprechend gemoddet. Wie war das? War das nicht bei der 360, wo sie die Online-Services abgeschaltet haben? Das
Keine
kann auch
Ahnung.
Sein, dass sie das nachträglich wieder revidiert hatten. Wie gesagt, kam für mich jetzt nicht überraschend.
Mhm. Aber vielleicht ganz kurz erklärt für alle diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, um das jetzt mal ganz, ganz einfach runterzubrechen, sollte Nintendo feststellen, dass du in irgendeiner Form dein Gerät manipuliert hast.
Genau, softwareseitig oder Hardware.
Genau, behalten sie es sich vor, das Gerät zu bricken, also unbrauchbar zu machen.
Entweder halt Online-Services abzuschalten oder aber die Hardware komplett, genau.
Mhm. Genau. Ja. Kann man drüber diskutieren.
Und zwar nicht nur in Bezug auf Raubkopien, sondern auch Emulation.
Ja, also ich sag mal so.
Der Widerstand, der sich da online formt, finde ich berechtigt.
Ja.
Weil, wie gesagt, deine Hardware, gerade was jetzt das Thema Preservation, also Emulation etc. betrifft, finde ich es ein bisschen schwierig. Klar, wenn es jetzt wieder in die Richtung geht, wie aktuelle, noch im Verkauf befindliche Hard- und Software, finde ich das ein bisschen schwierig. Aber gerade für alle Systeme, die käuflich und auch Spiele käuflich nicht mehr zu erwerben sind und nur über Emulation im Prinzip zu machen sind, beziehungsweise du das emulieren willst, gerade auch für Hard- und Software, die du wahrscheinlich irgendwo noch im Regal stehen hast, finde ich das nicht gerade gerechtfertigt.
Ja.
Aber, wie gesagt, es.
Aber nicht jeder Nutzer hat ja diesen Ansatz, dass, wenn er die Software auch im Original noch im Regal stehen hat, das dann auch so, in Anführungsstrichen, so zu verwenden. Viele haben ja da einen illegalen Ansatz, den sie da verfolgen. Ne?
Ja, gerade wenn es gesagt um die Emulation von aktueller Hardware geht, wie zum Beispiel ja, was auch möglich ist, und da hatte ich im Podcast auch schon mal drüber gesprochen, Switch-Emulation auf dem Steam Deck. Kann ich verstehen, dass man das nicht möchte.
Ja,
beziehungsweise,
klar.
Dass das nicht gerade der beste oder die beste Argumentation für Freunde oder für Verfechter von Emulation sind. Weil, wie gesagt, aktuelle Hardware und Software, die im Verkauf ist, so zu emulieren, ist schon.
Ja, aber ich weiß auch, rückblickend gesehen, das letzte Problem, was ich so mitbekommen habe, was Apple, was Nintendo im größeren Stil gehabt hat, nach meiner Meinung, das, was ich mitbekommen habe, war diese ganze 3DS-Geschichte, wo du quasi über so einen kleinen Karteneinsatz hinten eine SD-Karte reingeschoben hast, wenn du dir dann irgendwo ROMs geladen hast, hast du da hunderte von Spielen auf das Ding bekommen, die du nicht im Original haben musstest. Auf gut Deutsch, es waren Raubkopien. Und wenn ich dann in dieser Zeit in meinen erweiterten und Familienkreis geblickt habe, da hatten die ganzen Kids solche 3DS-Geschichten, aber die hatten vielleicht ein oder zwei Originalspiele, die waren alle mit diesen Karten unterwegs, mit diesen Einsteckkarten unterwegs und hatten da zig Raubkopien drauf. Ja, und das war ein massives Problem nach meiner Meinung bei Nintendo.
Ja, ich glaube, so eine Karte gibt es auch für die Switch.
weiß ich nicht, bin ich nicht mehr im Thema. Das letzte Mal, wo ich mich damit aktiv beschäftigt habe, das war, wo der 3DS neu am Start war. Das war auch meine letzte Nintendo-Konsole. Ja, das war meine letzte Nintendo-Konsole.
Es gibt Händler, die bieten dir fertige SD-Karten für Steam Deck an. Steam Deck SD-Karte reinstecken, auf die SD-Karte booten im Steam Deck und du bist da und kannst dann Switch-Games zum Beispiel zocken. Sowas wird verkauft, ja.
Und das ist halt auch, und dann sagt man immer, ja, das ist ja nur bei Leuten, die sich damit auskennen. Ne? Das ist nicht der Fall. Das hatte einmal bei uns im Familienkreis jemand, und dann hat sich das rumgesprochen wie ein Lauffeuer, und dann hatten es auf einmal alle. Ja, und das sind natürlich potenzielle Kunden, die keine Games mehr kaufen bei Nintendo.
Bis auf wenige Ausnahmen ist Emulation heute easy zu machen.
Ja. Und damals war es auch schon easy. Und ich weiß gar nicht, wie lange es den.
Das ist ja, okay, es war früher schon teilweise ein bisschen aufwendiger. Oder auch, wo bekommst du was her? Gerade auch dann wieder die ROMs. Ja, wo
kriegst ja, du
das? Mittlerweile, wie gesagt, ist das ja.
Da hatte dann einmal jemand so eine ROM-Sammlung und dann hat sich das sehr schnell verteilt, das Ganze. Ja aber gut.
Nee, aber wie gesagt, war für mich jetzt keine Überraschung, gerade von Nintendo.
Ja, ja, von Nintendo sowieso
wie gesagt,
nicht.
Ich finde den Gegenwind, den sie bekommen, gerade im Bereich Emulation für, wie gesagt, alte Systeme, also keine aktuelle, da bin ich auch kein Freund von, muss ich ehrlich sagen. Aber gerade was jetzt alte, nicht mehr erhältliche Systeme
und nicht mehr erhältlich, betrifft, ja, okay.
Denn, wie gesagt,
aber
da finde ich schon, kann man gerne laut werden.
Von aktuellen Spielen, die raubkopiert werden, da bin ich kein Freund von.
Ja, ich auch nicht, wie gesagt. Aber wie gesagt, gerade alte, nicht mehr erhältliche Systeme.
Klar. Wenn ich da jetzt irgendein altes Mario Land für den alten ersten Gameboy habe, ja, mein Gott, das gibt es ja noch nicht mehr zu kaufen. Obwohl wahrscheinlich vielleicht noch als altes Retro-Teil zum Runterladen im, ich weiß es nicht.
Im E-Shop, es ist halt die Frage, was auf den Emulatoren dann von Nintendo, all die Nintendo offiziell anbietet, was da alles mittlerweile verfügbar ist, ja. Weiß ich jetzt auch nicht, aber
ja,
es gut. Gibt ja noch mehr als alte Nintendo-Systeme.
Gott sei Dank. Also wie gesagt, dass das Nintendo macht, das wundert mich jetzt nicht. Die sind ja sehr restriktiv und die greifen ja durch. Gut.
Ja. Okay. Aber auch da, was jetzt gerade, wo wir ja auch schon drüber gesprochen haben, ist ja hier diese Gamecards mit einem Download-Key drauf. Hatte ich jetzt auch gerade wieder einen kleinen Artikel gelesen über die physische Box-Version von dem neuen Doom. Ist anscheinend auf dem Datenträger auch nur ein Download-Code drauf.
Bin ich auch kein Freund von.
Ich auch nicht.
Ja.
Weil wenn ich mir schon was physisch kaufe und es sich, wie gesagt, wie bei Doom um ein Singleplayer Spiel handelt, ja, was ja eigentlich offline zumindest mal in der ursprünglich ausgelieferten Version eigentlich funktionieren sollte, bin ich da kein Freund von, wenn da einfach nur ein Download-Code in der Packung steckt, ja. Auch wenn er auf Disk ist und ich die Disk einlege und das Ding dann aus dem Store das runterlädt, bin ich kein Freund von.
Naja, es ist ja nur ein Token, der dir erlaubt, das runterzuladen. Mehr ist es ja leider auch nicht. Auf dem
Ding ist abgedruckt wird oder auf der CD oder DVD drauf ist, ist es wurscht, ja.
Können Sie auch quasi ein
Da hatten wir damals, glaube ich, auch
klar.
Als wir die News, dass andere oder dass es andere ja auch gibt, die das machen, aber das macht die Sache ja nicht besser.
Nein, auf keinen Fall.
Ja.
Naja, gut.
Wobei, was ich auch schon gesehen habe, ist Special Editions, ja, oder Collector Editions und dann ist das Spiel noch nicht mal dabei. Aber das ist ein ganz anderes Thema.
Ah,
ja.
Wahnsinn. Naja, gut, ich bin
aber gespannt. Wir freuen uns nach wie vor auf GTA 6.
Ja, ich analysiere ja mittlerweile Frame für Frame den Trailer und schaue mir den Trailer permanent an. Und da gibt es ja auch eine riesen Fangemeinde, die den Trailer wirklich auseinandernimmt und auch viele Easter Eggs findet und Sachen findet und die auch wirklich die ganzen Zusammenhänge aus dem Fünfer noch sehr gut präsent haben, was sich dann im sechsten Trailer für den sechsten Teil auch widerspiegelt. Also da gibt es Leute, die wirklich sehr, sehr tief im Thema sind und sehr viel herausinterpretieren. Ich bin zwar GTA-Fan, aber dass ich da jetzt so tief im Thema bin, leider nicht. Ich finde es schon beeindruckend, was es da für Fachpersonal gibt, hätte ich bald gesagt. Also für Fachleute gibt. Wahnsinn. Ja. Ich freue mich sehr drauf. Bin gespannt.
Naja, und ob es 10, 20 Dollar oder dann eher 100 oder mehr Dollar werden, ja, mein Gott.
Ja, aber man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Sage ich immer.
Das böse Nintendo, ja, die sind schuld.
Nintendo ist schuld daran, dass die Preise für GTA wahrscheinlich steigen werden, meinst du? Ja, gut, kann sein.
Durch die Decke gehen, ja, weil ja. Die haben jetzt mit den 80 US-Dollar für ein fast Partyspiel angefangen.
Ja, gut.
Microsoft hat ja auch schon Erhöhungen angekündigt.
Ja.
Ja, also von daher, Nintendo ist böse, also hat es losgetreten, die sind schuld.
Waren die eigentlich schon immer so böse? wenn ich in meine, gut, wahrscheinlich hat man da nicht diese Hintergrundinformationen gehabt, aber wenn ich in meine Jugend zurückblicke, habe ich die nie als so empfunden. Zu den,
nee, gut, was man ja Nintendo seit Jahren vorwirft, ja, und da sage ich, machen sie es im Prinzip ja wie Apple ist, dass Hardware und auch ihre First-Party-Spiele im Preis in der Regel nicht günstiger werden. Es mag mal ein Angebot geben oder auch gerade ein Bundle im Hardware-Bereich. Es gibt vielleicht mal ein Sale, was jetzt die Spiele betrifft, gerade im E-Shop oder so. Aber ansonsten, ein Spiel ist vor 10 Jahren rausgekommen, hat heute noch denselben Preis. Mhm. Wo ist denn bitte die Switch, oder nicht nur die Switch, aber wo sind denn früher bitte die Konsolen günstiger geworden? Wenn Nachfolger kam oder so, vielleicht, ja, aber ansonsten waren die Preise eigentlich auch immer relativ stabil. Und genauso bei den Spielen, und so macht es Apple ja auch. Wo wird Apple Hardware im Laufe ihrer Lebenszeit günstiger? Ein MacBook kostet heute noch so viel wie einen Tag, bevor das neue Gerät kommt.
Zumindest, wenn du es direkt bei Apple kaufst.
Ja. Das, genau, darum geht es ja. Und das werfen sehr viele Nintendo halt vor. Ja, und die brauchen sich auch nicht wundern, dass man hier eine Raubkopie, weil wenn ein 10 Jahre altes Spiel heute noch 70 Euro kostet, ja, sorry, dann kaufst du nicht. Das ist kein Grund, da jetzt, Raubkopie zu machen. Wie die Nintendo und was weiß ich was. Nee, sorry. Das ist ihre Politik. Ja, die machen halt keine Angebote oder machen ihre Sachen halt nicht günstiger, wenn sie älter werden. Muss einem nicht gefallen, aber das ist Nintendo. Und wie gesagt, Apple macht es ja im Prinzip genauso. Also Nintendo ist da nicht der Einzige, aber da wird halt mittlerweile gemeckert. Ich fände es auch toll, wenn ältere Spiele günstiger würden mit der Zeit, aber das ist halt nicht Nintendo.
Das ist so. Naja, gut. Wir werden es sehen, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird.
Ich bin jetzt erstmal gespannt, wie es mit den Vorstellungen aussieht, gerade zur Switch 2. Die gehen ja davon aus, in den ersten 9 Monaten nach der Markteinführung oder nach der Veröffentlichung mehr zu verkaufen als von der ersten Switch. Was ja darauf hindeutet, dass sie hoffentlich produktionstechnisch da vorgesorgt haben, dass sie dann auch liefern können. Zumindest mal dann nach ein paar Wochen, ja, dass sich das stabilisiert, was die Verfügbarkeit betrifft. Ich bin halt nur mal gespannt, was jetzt gerade so den amerikanischen Markt betrifft in Bezug auf Tarife und wie sich da halt die Preise entwickeln oder ob Nintendo wirklich dann trägt. Ja. Mhm. Aber das müssen wir mal in den nächsten Wochen noch abwarten. Der Release ist ja nicht mehr weit hin. Ja,
nö.
Also der steht ja vor der Tür, also von daher werden wir es bald wissen. Ja.
Mhm. Na gut. Aber ich würde sagen, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, lass uns das Ding mal
Ja, zur Abwechslung mal wieder ein bisschen länger. Ne?
Genau. Und lass uns das abrupt dicht machen, dann sind wir noch unter 2 Stunden.
Genau.
Okay.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss. Jo.
Tschüss.